Willkommen, liebe Freunde der guten Unterhaltung, zu einer neuen und frischen Folge Haare auf die Zähne. Heute werden zwei Games besprochen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Auf der einen Seite ein unerbittliches Scharmützel, bei dem die Katana pariert, die Arme fliegen und die Köpfe rollen. Ein Spiel, das gezähmt werden will, so wie es der Hardcore-Gamer liebt. Ein wahrer Traum von Hidetaka Miyazaki. Und auf der anderen Seite, ja, was immer Kai mitgebracht hat. Ja, richtig, Kai, mein Podcast-Partner, mit der Zottelmähne, die jeden Shut-In-Gamer neidisch machen würden. Der Mann, ohne den wir Postproduktions-Kai niemals zu Gehör bekommen hätten. Das Leisure-Bienchen der Bikini-Zone. Kai Cornrow Kanaska.
Ach, es hat mir gefehlt, diese Introduktion zu bekommen. Übrigens, soweit ich das gerade gelesen habe, falls das nicht veraltet war, der Post, dann hat heute an diesem Tag, an dem wir das aufnahmen, Miyazaki auch noch Geburtstag. Das nur so ein... Also, falls das ein aktueller Post war. Aber auch du, Markus, du sollst nicht unerwähnt bleiben. Denn auch ich könnte diesen Podcast nicht alleine mit Postproduktions-Kai machen. Dafür brauche ich schon den Hotfix aus Hyrule, den Nacktänzer aus Night City und meinen persönlichen Adoring-Fan Marco Mandarine.
Hallo. Hallo, vielen Dank. Dankeschön. Danke, danke.
Okay, wir haben schon gehört, wir machen heute so eine Doppelfolge. Und zwar, wir machen so ein bisschen alt gegen neu, weil der Marco hat immer gehofft, dass ich irgendwann mal Sekiro spiele. Nani. Und ich bin ja ein Eichweih. Und deswegen habe ich gesagt, boah, ich glaube, Sekiro ist ja noch unerbittlicher als die ganzen Souls-Likes, die ich spule. Sprich, ich kann ja niemanden dazu holen, ne? Man muss das ja wirklich alleine machen. Und man muss ja tatsächlich diese eine Sache in Sekiro machen, das, was man in allen Souls-Spielen immer nicht machen will. Parieren. Und ich hab's halt einfach nie gespielt. Und jetzt hat sich Marco gedacht, komm, one for the team. Und jetzt hat Marco es nochmal gespielt. Aber damit wir nicht nur auf Altes festgenagelt werden, habe ich mich natürlich nur für diesen Podcast, ich persönlich hatte gar nicht vor, das zu tun. Selbstverständlich. Aber ich habe mich in die Sphären begeben und habe mich in Starfield ein wenig versenkt. Ich bin irgendwo zwischen 25 und 30 Stunden vermutlich in dem Spiel, glaube ich. Und ich habe das Gefühl, das Tutorial gerade verlassen zu haben und noch vieles nicht begriffen zu haben. Das heißt, nein, ich werde noch kein abschließendes Urteil bilden können, wie Marco das kann bei Sekiro. Aber das ist ja auch noch so. Es ist ja so aktuell, das Spiel. Ihr sollt euch ja selber noch eine Meinung bilden können, deswegen will ich das nicht alles spoilern. Aber es gibt schon genug zu erzählen. Aber zunächst mal bin ich sehr gespannt, weil der Marco, der hat mich nämlich schon geteasert, muss man dazu sagen. Und zwar, er hat halt Sekiro durchgespielt, wie man das kennt, an einem Abend natürlich. Ne?
Und ja, selbstverständlich.
Ich schätze mal auch No-Hit.
Und, sowieso.
Das sowieso. Und er erzählte, dass aber da irgendetwas Spezifisches mit dem Ende, so habe ich ihn zumindest verstanden, gewesen sein muss. Und er frug mich vorher, ob ich das vorher wissen möchte oder mich im Podcast von ihm überraschen lassen möchte. Und da ich mich auch meistens von seinen Nacktfotos auch überraschen lasse während des Podcastes, habe ich gedacht, das ist eine schöne Tradition, die führen wir weiter fort. Und noch jetzt harre ich also sehr gespannt, was Marco über Sekiro zu erzählen hat, was ich noch nicht weiß, weil ich muss dazu sagen, ich habe Let's Plays bereits gesehen. Ich bin sehr gespannt, Marco. Möchtest du das ans Ende deiner Geschichte packen oder möchtest du direkt mit irgendwas angeben? Oder was kommt jetzt? Oder hat dich Miyazaki persönlich angerufen und hat gesagt, er hat noch nie gesehen, dass jemand so gut in diesem Spiel war?
Exklusiv, ja, bei Haare auf der Zähne. Ich bin der Protagonist von Sekiro 2. nein, ich pack's tatsächlich ans Ende. Oh. Ganz so wild ist tatsächlich auch nicht. Ich hatte, ja, der geneigte Hörer wird's wissen, ich hatte ja schon einige Male die Story oder meinen Leidensweg mit dem Game erzählt, und da jetzt natürlich es hier auch um Sekiro im Genauen geht, werde ich natürlich nicht umhinkommen, diesen Leidensweg noch einmal zu rezitieren. Und zwar war ich damals sehr gehypt auf dieses Game. Es wurde ja auch so ein bisschen als inoffizieller Nachfolger gehandelt zu Tenchu, was es ja dann nicht wirklich geworden ist. Aber ja, es hat alles in sich gehabt, was ich liebe, ja. Allen voran natürlich die gute alte Kriegerkaste Japans, ja, der Samurai. Und beziehungsweise Samurais.
Chino-Nioi ga suru so. Omae! Hannin daro.
Und ja, und dann konnte ich es kaum erwarten, dass das Spiel rauskommt, auch ja damals als großer Dark Souls-Fan. Und es kam raus und ich war leider, wie viele zu der Zeit, jemand, der dem es nicht gelungen ist, sich umzustellen. Oh. Ja, ich erinnere mich an einen, ich hatte das Spiel 2 Tage vorher, bevor es den offiziellen Release hatte, und ich bin nicht sonderlich weit gekommen und ich habe mich so dermaßen aufgeregt. Und das hat sich dann tatsächlich noch 2 oder 3 Tage weitergezogen. Und dann kam es tatsächlich auch zu dem viel zitierten Moment, wo meine Madame dann zu mir sagte, warum spielst du das überhaupt noch? Du machst das an, du regst dich straight auf. Ja, und dann habe ich auch tatsächlich gesagt, das stimmt, ich krieg's nicht geschissen. Und das ist es einfach nicht wert. Und dann habe ich es wieder verkauft. Und dann kam natürlich die ganzen Wertungen rein. Und schöne Anekdote allgemein für Sekiro finde ich ja persönlich, dass viele, viele Spieletester, die für Magazine oder Internetplattformen testen, die haben es nicht geschafft, durch das Spiel zu kommen. Und mussten dementsprechend ja, ich schätze mal, die mussten sich irgendwie Luft machen. Und dann gab es sehr viele Tester, die sich zusammengeschlossen haben und haben, da wurden Stimmen laut, die geschrien haben nach einem Easy-Mode, und zwar einem erzwungenen. Man wollte also jetzt erzwingen, dass From Software einen Easy-Mode, einen leichten Schwierigkeitsgrad in das Spiel einbaut. Ja, weil das gehört sich so. Ja, hat es davor noch nicht gegeben. Aber jetzt
Jetzt reicht es.
Genau, jetzt reicht es, jetzt sollte es einen geben. Natürlich haben die guten Leute um Hidetaka Miyazaki nicht nachgegeben. Und es hat bis heute keinen offiziellen leichten Schwierigkeitsgrad gegeben. Ja, dann sagen wir mal so, jetzt muss ich mir tatsächlich ein paar Daten ausdenken. Ich sag mal einfach ein Jahr später kam ich dann wieder zu Sekiro, weil ich immer mal wieder mir tatsächlich auch die großartigen Story-Zusammenfassungen von, nach Kai, wie heißt er?
Vati Vidya
reingetan habe. Tatsächlich sogar auf meinem Handy. Ich habe sie mir tatsächlich sogar auf mein Handy geladen und höre sie immer mal wieder gerne. Tatsächlich der letzte Boss des Spiels, Ishin Ashina.
Hesitation is defeat. I told you that, didn't I?
Ist eine meiner absoluten Lieblingsfiguren aller From Software Games. Und ja, da bin ich wieder dazu gekommen, hab's mir für PC gekauft und dachte dann, weißt du was, scheiß drauf, ich will's einfach von vorne bis hinten durchzocken und sehen.
Kurze Frage, hast du es denn dann, hast du es auf der Tastatur gespielt oder mit einem Pad?
Nee, mit dem Controller.
Okay.
Ich glaube auch tatsächlich, dass das Spiel für einen Controller gemacht ist. Und nicht für eine Tastatur.
Würde ich jetzt vermuten, aber weil wenn du sagst PC, dann geht mein Kopf erstmal Richtung, okay, alles gut.
Ja. Okay, ja, auf jeden Fall hatte ich es mir dann erneut gekauft für den PC und hatte mir dann gedacht, weißt du was, wenn es zu schwer wird, dann fängst du mit der ersten Mod an, denn mit der zweiten, und machst es dir immer leichter per Mods. Denn natürlich kann man sich auf dem PC das Game modden und kann es da einfacher machen. Und hatte mich dann aber mehr mit dem Spiel beschäftigt. Und mir auch einige Tutorials angeguckt, die selbstverständlich darauf hinweisen, das Spiel nicht so zu spielen wie ein Dark Souls und sich auf die Pariermechanik einzulassen Und das habe ich dann getan und siehe da, es ist ein ganz, ganz großartiges Spiel. Ich hatte das tatsächlich auch in einem der älteren Podcasts dann mal erwähnt, als ich das Game zu dem Zeitpunkt gespielt habe, dass ich dann halt auch die ganzen Lobpreisungen nachvollziehen konnte, weil es wirklich exorbitant gut ist. Es ist ein großartig durchdachtes Game. Nicht ohne Schwächen natürlich, aber welches Spiel ist das schon? Und ja, dann kam aber tatsächlich irgendwas anderes raus und ich habe so vielleicht nach einem Drittel des Games habe ich aufgehört. Und ja, so verschwand dann Sekiro in der Versenkung wieder. In meinem Leben, in dem mandarinschen Leben. Und ja, und jetzt vor ein paar Monaten habe ich mir gedacht, jetzt ist die Zeit gekommen. Ja, jetzt widmest du dich dem Spiel. Ja, hab's jetzt durchgespielt und bin sehr, sehr froh, dass ich es durchgespielt habe.
Chapeau,
ja. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Es ist ein großartiges Kampfsystem, eine großartige Story. Und wie immer, wie ihr es von uns kennt, auch bei diesem Mini-Test, ja, springen wir wild hin und her von Gameplay zur Story zum Ende, whatever, ja. Bei uns, ja, hier wird der Punk noch groß geschrieben, ja, irgendwelche Regeln, rigide Regeln, ja, da scheißen wir drauf. Ja, wir springen einfach wild hin und her. Und deswegen sage ich direkt, ja, ich steige einfach bei der Story mal ein und sag und erwähne, ja, dass ja das auch eines der ersten Games war, wo sie eine linearere Geschichte erzählt haben.
Das habe ich so.
Und ich finde. Ja. Genau, und es funktioniert meiner Meinung nach perfekt. Man kann die Story locker verstehen.
Ist es denn auch trotzdem so, dass man sich, dass irgendwie, weiß nicht, jedes zweite Objekt, was irgendwo in der Gegend rumliegt, eine 30-zeilige Beschreibung hat, die man sich dann irgendwie zusammenpuzzeln kann, oder ist das etwas runtergefahren?
Genau, also es ist tatsächlich so wie bei Dark Souls auch. Du kannst halt die Standard-Story schnallst du locker. Wenn du aber Hintergrundinfos haben willst, wenn du wissen willst, warum manche Gegenden wo sind, warum manche Gegenstände wo liegen, was es mit manchen Gegenständen auf sich hat, mit manchen Figuren, dann liest du die Beschreibung der Gegenstände. Wie eingangs erwähnt, habe ich das selbstverständlich nicht gemacht, sondern habe mich da auf Vati-Vidia verlassen.
Wie wir alle.
Wie wir alle, natürlich. Ja, und ich finde es großartig. Ich finde, es funktioniert erstklassig. Ganz kurz zur Story. Es geht um den titelgebenden Sekiro. Sekiro ist sind mehrere, also einmal ein japanisches Wortspiel und die Silbe für Wolf. Das ist das Ro am Ende. Wolf alleine wird Okami ausgesprochen. Wenn es mit irgendwas anderem zusammenhängt, dann wird es Ro ausgesprochen. Und Sekiro bedeutet auch im Japanischen wohl mit ein klein bisschen Augenzwinkern der einarmige Wolf. Ja, und es geht halt um Sekiro. Sekiro ist der Ninja von einem jungen Lord, und zwar dem Lord der, jetzt muss ich im Kopf übersetzen, des unsterblichen Drachenblutes. Und
man muss dazu sagen, Marco weiß all diese Sachen, weil er früher natürlich in Japan gearbeitet hat. Also für die deutsche Bundesregierung. Jahrzehntelang war da Ambassador.
Hitman.
Achso, entschuldige.
Jahrzehntelang.
Ich wollte deine Tarnung.
Japanischer
nicht,
Hitman.
Ich wollte deine Tarnung nicht.
Umgang mit zwei Katanas besser als die Japaner selbst. Deswegen. Ja. Man hat mich auch als den modernen Miyamoto Musashi gehandelt. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.
Heute macht er Sushi.
In Deutschland.
Ja. Ja, es ist schon ein Abstieg gewesen, aber deswegen holen wir ihn ja mit diesem Podcast aus dem Sumpf heraus.
Ja gut, manch einer sagt Abstieg, ja. wenn man mal bei Kill Bill die Szene schaut, wo sie zu Hattori Hanzo gehen, ja, dem Schwertschmied, ja, unten Sushi-Laden, oben Schwertschmiede, ja, oder beziehungsweise, ne, das ist mein Leben.
Ja,
ja, also
tiefe Einblicke heute in die Persönlichkeit des Podcasts.
So ist es. Naja, jedenfalls ist dieser junge Lord, der ist unsterblich und selbstverständlich möchten alle umliegenden Lords, ich versimpel die Story jetzt echt mal krass, die wollen an dieses unsterbliche Blut. Und somit wird der Junge gekidnappt und Sekiro verliert so ein wenig den Lebenswillen, wird dann darauf aufmerksam gemacht, dass der Junge aber nicht tot ist und hat somit wieder einen Grund zu leben für seinen Lord natürlich. Und ja, jetzt gehen wir los als Sekiro und schleichen, aber auch im offenen Kampf kämpfend machen wir uns auf, den Lord zurückzuholen, und so entspinnt sich die Story. Gameplay-mäßig ist, wie bereits erwähnt, die besondere Mechanik das Parieren. Man hat hier versucht, einen Schwertkampf darzustellen, nicht realistisch, sondern halt wie klassische japanische sogenannte Chambara-Filme. Japane. Also wie man es auch tatsächlich aus dem westlichen Action-Kino kennt, ja, mit Katanas wird da aufeinander draufgekloppt. Ja, in Wirklichkeit wäre die Klinge innerhalb von 3 Schlägen kaputt. Ja, aber das wäre natürlich ein recht langweiliges Spiel, wobei es auch einige Games gibt, die da recht cool mit umgehen. Wie dem auch sei, es ist ein sehr gutes System. Und jetzt muss man sich hier halt darauf einlassen, dass man ja im Grunde sich auf den Rhythmus der Gegner einlässt. Man kann die Gegner nämlich töten, indem man ihnen einmal die Lebensenergie auf Null bringt und einmal, indem man, und das geht bedeutend schneller, indem man pariert und somit ihre Postur, man könnte auch sagen, ihre Haltung. Ausdauer, ihre Sonarortung, ja, bringt man auf Maximum, dann, man könnte das im übertragenen Sinne so verstehen, dass sie dann, dass ihre Arme erschlaffen oder sie haben einen Moment, wo sich ihre Deckung öffnet und in dem bringen wir den Todesstoß an. Jetzt muss ich hier echt alles im Kopf übersetzen, weil ich natürlich, wie so häufig, auf Englisch spiele und da ist es natürlich der Deathblow.
Ach Marco, jetzt bis jetzt gerade haben alle Zuhörer gedacht, du übersetzt das aus dem Japanischen ins Deutsche. Das war doch viel cooler. Jetzt sag doch sowas.
Nein, ich bin aber immer ehrlich mit dem Zuhörer, ja, bei mir gibt es keine Lügen, so wie bei dir, wie du hier immer so tust. Larry, Leisure Suit Larry, das liebe ich gar nicht. Ja, ich spiele das gar nicht jede Nacht. Ich habe nicht einen String-Tanga mit Larry vorne drauf, weißt du, das ist einfach der Unterschied zwischen uns. Aber ist auch okay, so ergänzen wir uns. Ja. Nun, weiter im Text. Und, ja, und in den meisten Fällen ist es so, dass wenn wir dann auf die Bosse treffen, dass die Bosse tatsächlich denen das ganze Leben abzuziehen, ja, ist in den meisten Fällen eine relativ langwierige Geschichte.
Ich habe, meine ich im Kopf, dass es ab und zu klappt, dass man dann aber auch so stealth-mäßig, die haben ja dann so mehrere Lebenspunkte und dass man bei dem einen oder anderen Boss tatsächlich auch über Stealth schon mal den ersten tatsächlich klauen kann, indem man aus dem, weiß ich nicht, von oben herunterspringt und ihm direkt erstmal das Schwert durch die Kiemen zieht, ne?
Genau, der andere Aspekt des Spiels ist, dass tatsächlich Sekiro ein Ninja ist, wie bereits erwähnt. Im Japanischen akkurater wäre die Bezeichnung Shinobi, das war nur fürs Logbuch. Und zwar hat man halt dementsprechend auch Ninja-Fähigkeiten. Den Arm, also wie bereits erwähnt, Sekiro bedeutet der einarmige Wolf und Sekiro verliert am Anfang des Spiels, relativ schnell am Anfang, verliert er seinen Arm, einen seiner Arme und bekommt dann eine Prothese und jetzt auch hier wieder ganz witzig, er wird von einem Bildhauer gerettet, der ebenfalls nur einen Arm hat und der hatte wohl anscheinend früher diese Prothese, die jetzt Sekiro kriegt und dieser Bildhauer heißt Sekijo, was in dem Fall bedeutet einarmiger Affe oder einarmiger Orang-Utan. Ja? Na gut, auf jeden Fall, in diese Prothesen findet man nach und nach bestimmte Einsätze. Da kann man dann Feuerwerkskörper reinpacken. Klingt ein bisschen albern, ist dann dafür da, um die Gegner so ein Stück weit zu verwirren für eine kurze Zeit. Da kann man dann einfach draufhauen und die wehren sich nicht. Das Ganze ist selbstverständlich begrenzt. Und ja, so bekommt man immer mehr Zusatzfähigkeiten. Man kann, wie du gerade bereits sagtest oder ich am Anfang erwähnt habe, man kann auch schleichen. Man kann viele der regulären Gegner einfach von hinten erdolchen. Und dann spart man sich den offenen Kampf. Würde ich persönlich nicht empfehlen. Gerade am Anfang des Spiels sollte man sich ein wenig reintrainieren. Ich hatte ja bereits erwähnt, ein Fest für jeden Hardcore-Gamer. Ich habe auch am Anfang tatsächlich, bin ich über so gut wie gar nicht mit Schleichen durchs Spiel gegangen, sondern ich habe alle Gegner herausgefordert, okay. Sodass man auch wirklich, beziehungsweise sodass ich auch wirklich ein Gefühl fürs Spiel bekommen konnte. Und
ich dachte, du hältst dich für den Ghost of Tsushima an, deswegen.
You have no honor. And you are a slave to it.
Ja, Ghost of Tsushima ist bedeutend leichter als Sekiro. Ja, auf jeden Fall, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt, um mal kurz zu untermauern, warum das so ein großartiges Spielgefühl ist. Es gibt wenige Games, die ich gespielt habe, wo ich, wenn ich zum Beispiel die Postur des Gegners gefüllt habe und ich kann den Todesschlag ausführen, wo ich so ein Gefühl habe von, yes, jetzt habe ich dich. Und dann kommt dieser Endschlag. Das ist selbst bei den normalsten Gegnern, dass du wirklich dieses Gefühl hast von, so, was willst du eigentlich von mir? Ja, und das ist einfach, wie gesagt, bei den kleinen, bei den normalen Gegnern, später kommen auch immer wieder normale Gegner, die immer wieder stärker sind und immer wieder eine neue Herangehensweise benötigen, eine neue, nicht zwangsweise eine Taktik, aber halt, Rhythmus. Man muss sich neu auf den, genau, den neu, auf den Rhythmus einlassen. Und ja, es ist ein großartiges Gefühl. Ja, auch die Bosse, man hat oftmals bei den Bossen, auch hier, man hat oftmals bei den Bossen, wenn man die zum ersten Mal, wenn man denen zum ersten Mal begegnet ist, hat man oftmals die Möglichkeit, sich auch anzuschleichen, damit man den ersten Teil des Kampfes nicht nochmal machen muss. So kann man quasi sich anschleichen, den ersten Todesstoß schleichend versetzen und ist dann sofort in Phase 2 des Kampfes. Allgemein im Spiel ist es so, die meisten Bosse, wenn ich mich jetzt nicht vertue, haben alle Bosse 2 Phasen. Bis auf der geheime Boss, der hat 3. Und der letzte Endboss, der hat auch 3. Ansonsten haben alle 2 Phasen. Und ja, sind durchaus machbar. Ich hatte einige Momente, wo ich für mich selber gemerkt habe, wenn ich mich nicht drauf einlasse, wenn ich wirklich zu verkrampft bin, dann bringt das gar nichts.
Hesitation is defeat.
Da habe ich dann auch den einen oder anderen Abend einfach ausgemacht und habe gesagt, okay, ich habe es jetzt hier 2-mal versucht, 3-mal versucht und ja, das passt nicht. Ich bin gerade zu steif, was das Game angeht. Ich krieg ständig aufs Maul, ich krieg das Timing nicht hin, ja, und morgen mache ich weiter.
Aber das ist ja eine typische Souls-Geschichte, finde ich eigentlich. Also das kenne ich ja, ne, Sekiro nicht gespielt, aber doch das ein oder andere FromSoft-Spiel. Und das ist tatsächlich, also ich weiß, jetzt habe ich dich natürlich zu früh abgebrochen, aber ich kenne das halt tatsächlich auch. Du machst 3, 4, 5 Versuche, kriegst gar nichts hin, machst es aus und sagst nee. Und am nächsten Tag läuft es beim ersten Try dann auf einmal an der exakt gleichen Stelle, wenn du halt mit frischem Kopf rangehst.
Auf jeden Fall. Also was hier auch bei dem Spiel sehr, sehr wundervoll zu sehen ist, was ich auch tatsächlich für den geneigten Philosophen, ja, wenn da draußen unter den Hörern einige sich befinden, und das wissen wir natürlich, ihr seid quasi im Herzen alle Philosophen.
Bei unserem Publikum auf jeden Fall. 100%. RTL, kein Mensch, der uns zuhört, weiß, was RTL ist, Marco.
So ist es natürlich. Die ganze Zeit auch hier nebenbei am Buch am Lesen, ja, und ein Spiel am Spielen.
Ja, genau.
Alles ist möglich. Was wollte ich sagen? Wie man sieht sehr schön bei dem Spiel, wie das Ganze, wenn man sich mal einen Tag eine Auszeit gönnt, ins sogenannte Muskelgedächtnis übergeht. Mhm. Und man dann teilweise, also ich hatte es auf jeden Fall, dann kehre ich am nächsten Tag zu dem Boss zurück und das fluppt. Ich bin locker, ich merke auf einmal, der Rhythmus ist drin und jetzt pariere ich hier und es läuft sehr gut. Ein allgemeiner Tipp von mir für das gesamte Spiel ist aggressiv spielen. Ich hatte wirklich tatsächlich einige Auseinandersetzungen, wo ich mich zurückerinnere, als ich damals das Spiel zum ersten Mal gespielt habe. Und ich habe immer darauf gewartet, dass die Gegner zuschlagen und dann habe ich pariert. Und wenn man aggressiv spielt, kann man tatsächlich sogar sehr viele Phasen von Mini-Bossen und ich glaube auch von einigen Bossen kann man unterbrechen. Wenn die 2 bis 3 Hits kriegen, dann ist der zweite oder dritte Hit eine Unterbrechung. Der Boss hat zu viel Schaden genommen und wird dann in seiner Attacke unterbrochen, die er gerade ausführen wollte. Was auch wieder großartig war. Also auch hier, ne, man hat so ein Schlagen und immer aufpassen, ich habe auch meinen eigenen Rhythmus. Und dann muss der Boss sich teilweise dran anpassen. Also wirklich, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und der zweite Boss, den man, wenn ich mich jetzt nicht vertue, der zweite von den regulären Bossen ist Genichiro Ashina. Und das ist die erste große Hürde. Da muss ich jetzt allerdings sagen, den hatte ich tatsächlich beim zweiten Anlauf schon zur Genüge gelernt. Und das war jetzt auch tatsächlich, auch wie mit dem eben erwähnten aggressiveren Spielstil, war es recht einfach. Aber es ist auch ein großartiger Kampf, weil man hier wirklich zu dem, was man bis zu dem Punkt gelernt hat, also die Grundzüge des Spiels, die werden komplett abgefragt. Die müssen jetzt sitzen. Er stellt die erste Hürde dar und es ist wirklich ein großartiger Moment. Er hat zwei Phasen auch, wie vorher erwähnt. Und ja, absolut großartig. Ich kann es nur jedem Hardcore-Gamer wärmstens empfehlen.
Hat es denn die typische Souls-Mechanik, dass du halt deinen Progress verlierst, wenn du stirbst und den dann in einem Versuch danach wiederholen kannst? Und wenn du dem scheiterst, dann ist das komplett weg, was du zwischen dem letzten Speichern und jetzt sozusagen ergrindet hast, weg? Ist das genauso?
Es ist nicht genauso. Es ist, was Erfahrungspunkte angeht, du verlierst die Hälfte der Erfahrungspunkkte. Wenn du aber einen Erfahrungspunkt hast, also die Erfahrungspunkteleiste füllt sich, dann kriegst du einen, wenn die voll ist, kriegst du einen Erfahrungspunkt. Der Erfahrungspunkt bleibt.
Okay.
Der kann dir nicht weggenommen werden. Manchmal bekommst du die sogenannte göttliche, ich sag jetzt einfach mal göttliche Intervention. Und dann werden dir gar keine Erfahrungspunkte abgezogen. Die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, liegt bei 30%. Ich hatte es relativ häufig, auch oftmals, wo ich es gar nicht gebraucht habe. Das Ganze nimmt stark ab, je öfter man stirbt. Dann gibt es auch sowas, das nennt sich dann die Drachenfäulnis. Und dann werden auch bestimmte NPCs in der Welt krank. Tatsächlich im Allgemeinen eine Mechanik, die ich persönlich in dem Spiel nicht gebraucht hätte. Das sind also auch so ein bisschen so Sachen.
Also wenn je öfter du stirbst, also wenn du zu oft stirbst, dann werden NPCs krank in deiner Welt. Also du wirst praktisch wirklich bestraft dafür, dass du nicht so gut bist und dann wird es dir schwerer gemacht.
Gameplay-mäßig wird es dir nicht unbedingt schwerer gemacht. Okay. Ich glaube, man sollte dem Ganzen auch nicht zu viel Beachtung schenken. Nee. Es ist natürlich eine komplette Mechanik und wenn man sich drauf fixiert, kann ich durchaus verstehen, warum Leute sich dann aufregen. Also ich weiß, dass ich mich damals sehr drüber aufgeregt habe. Aber am Ende des Tages ist es so, du hast immer die Möglichkeit, halt deine Erfahrungsleiste zu füllen. Was ich immer gemacht habe, bevor ich in den Bosskampf gegangen bin, war, ich habe mein Geld in sogenannte Geldbündel investiert. Man findet halt bestimmte Verkäufer in der Welt und die haben oftmals so Geldbündel zu verkaufen. Mhm. Und dann habe ich mein Geld in Geldbündel investiert.
Das heißt, sie sich bestimmte Seite gebracht.
Genau, auf die Bank gebracht.
Okay.
Und den Restgeld habe ich dann investiert, entweder in Items, aber viel öfter in sogenannte Embleme, die man braucht, um die Prothesen zu verwenden. Die Prothesen habe ich aber ehrlich gesagt so gut wie gar nicht verwendet, außer beim geheimen Boss.
Nani.
Da sich da sonst das Spiel ein wenig zu sehr in die Länge gezogen hätte. Und ich habe tatsächlich mir auch ein paar Let's Plays angeschaut im Internet, wo Leute auch die Stärke von Sekiro innerhalb des Spiels nicht erhöht haben. Und dann wird es mir tatsächlich, also für meinen Geschmack, ich habe den größten Respekt vor den Leuten, die das machen, aber da wird es mir dann zu grindy. Also dann sitzt du da eine Stunde, jetzt mal übertrieben gesagt, sitzt du da eine Stunde und hast aber eigentlich den Rhythmus des Boss schon drauf. Also du könntest ihn eigentlich schon längst fertig machen, aber du sitzt dann da eine Stunde an dem Kampf, weil du ihm nur kleine Fitzel an Lebensenergie abziehst. Und das finde ich dann wieder ein bisschen quatschig. Ich verstehe es natürlich, dass Leute das machen, um zu zeigen, was sie drauf haben. War für mich dann aber ein bisschen zu blöd. Das ist, da hört es dann bei mir auf, sag ich mal.
Es klingt so ein bisschen so, als wäre das klassische Leveln von Attributen nicht unbedingt so, wie Sekiro funktioniert. Also das Dark Soulige, packe ich jetzt was in Stärke oder in Ausdauer oder in Glaube oder in Intelligenz?
Genau, nein, das hast du nicht. Du gehst nur in, das kannst du verbessern. Also es ist so ein bisschen aufgeteilt. Einmal holst du dir mit den Erfahrungspunkten Also die übergeordneten Punkte, die ich gerade erwähnt hatte, die man bekommt durch die Erfahrungsleiste. Damit kannst du bestimmte Fähigkeiten freischalten und halt auch mehr Erfahrungspunkte bekommen, mehr Heilung durch die Heilflasche. Yeah. Und solche Geschichten. Da kannst du zum Beispiel mehr Schaden machen, wenn du mehr Schaden auf die Postur. Ich weiß nicht, ob es auch mehr Schaden auf die Lebensenergie gibt. Das habe ich gerade nicht im Kopf. Und dann hast du halt jedes Mal, nachdem du einen Boss besiegt hast, die Möglichkeit, darüber zu meditieren. Das ist dann einfach nur kurz angeklickt, dann liest einen kleinen Text und dann wird deine Stärke um 1 erhöht. Und die Idee dahinter, jetzt hinter Sekiro im Allgemeinen gegen die Bosse, ist, dass du immer gerade stark genug bist, um die vernünftig zu machen. Also auch wenn du, es gibt ab einem bestimmten Punkt die Möglichkeit, Bosse in so einer Art, an diesem Art Speicherpunkt, Meditationspunkt, die Bosse jederzeit zu wiederholen. Du bekommst dann nichts dafür, aber du kannst die quasi machen, wenn du sagst, sie sind cool. Ich habe zum Beispiel den eben erwähnten, wie heißt der nochmal, Genichiro Ashina. Den habe ich relativ häufig gemacht, nachdem ich ihn besiegt hatte, weil ich halt einfach finde, das ist ein super Kampf. Das ist einfach, da stimmt einfach alles und der macht sehr viel Spaß. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt habe ich den Arm verloren.
Es ging um das Level-System. Und dass man Stärkepunkte bekommt, die einen auf das Level bringen, dass man mit dem Boss klarkommt. Aber das ist halt nicht die typischen Faith, Intelligence, Dexterity, bla 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 Sachen gibt. Aber gibt es denn, gibt es Fashion Souls? Also kann man verschiedene Rüstungen finden?
Nein, tatsächlich nicht. Also das fällt komplett weg. Okay. Sekiro sieht das gesamte Spiel gleich aus. Wenn man es einmal durchgespielt hat, dann bekommt man, je nachdem welches Ende man freigeschaltet hat, denn es gibt 4 oder 5 Enden, wie es halt immer so ist in Souls, nicht Souls-like, sondern in Spielen von FromSoft. Genau. Und dann bekommt man ein zusätzliches Kostüm, dann verändert sich das gesamte Aussehen und nachdem man das Spiel einmal durchgespielt hat, schaltet man die sogenannten Gauntlets frei, was auch immer Gauntlets im Deutschen sind.
ich weiß. Oder ich weiß auch nicht so.
Ja, und da muss man dann alle Bosse nacheinander, bitte?
Schon gut.
Ich glaube, es gibt Gauntlet auch als Handschuhe, aber ich glaube, in dem Fall ist das nicht gemeint.
Ja, ich vermute das.
Also auf jeden Fall gibt es diese Herausforderung und da muss man halt alle Bosse nacheinander bekämpfen. Wow. Und wenn man, das gibt es dann halt, je nachdem, welches Ende man freigeschaltet hat, gibt es das dann halt mit verschiedenen Bossen. Die muss man dann alle nacheinander plätten. Und dann bekommt man zusätzliche Kostüme. Klingt nach einer echten Tortur. Wobei ich dazu sagen muss, und das ist dann tatsächlich auch der größte Kritikpunkt an Sekiro, für den regulären Spieler, und ich rede jetzt nicht von jemandem, der gerne Spiele mehrmals durchspielt, kann man Sekiro 1 bis 2 Mal durchspielen, würde ich sagen, für die reguläre Befriedigung, sag ich mal, weil du einfach auch schon beim zweiten Mal, du hast es einfach drin, ne? Die ganzen Muster sind drin, das ist alles im Muskelgedächtnis. Und jetzt kannst du es zum zweiten Mal nochmal durchspielen, um wirklich zu zeigen, so, alles klar, Digga, ich hab's jetzt drauf, ich hab's geschnallt, so, jetzt mache ich hier alle nochmal eben platt. Und dann habe ich's.
Ist denn der Explorationsteil auch so stark? Sprich, also etwas, was mich ja immer davon abgehalten hat, die Souls-Spiele wirklich noch mal ein zweites Mal zu spielen, ist das, also ich finde immer sehr spannend, diese Welten zu entdecken, die Abkürzung freizuschalten, zu sehen, wie die miteinander interagieren, die verschiedenen Teile. Und wenn ich das weiß, ist das im zweiten Durchlauf einfach so dieses, ach ja, ich muss jetzt da lang und dann muss ich da lang. Und dann nerven mich einfach nur noch die Gegner, die da im Weg stehen. Und dann habe ich gemerkt, okay, nee, das ist scheiße. Das ist beim ersten Mal spielen, das ist halt für mich das Größte an den ganzen Spielen, irgendwie es rauszukriegen, wo muss ich denn jetzt her? Ist das bei Sekiro auch so?
Ja, das ist so. Und ich glaube aber ich glaube, außer bei einem Elden Ring vielleicht, wenn du da aber auch willentlich Sachen auslässt, oder dir auch gar nicht erst irgendwas anguckst. Ich bin ja so, ich spiele die Spiele halt so, dass ich beim ersten Run, und meistens bleibt es ja auch nur bei einem Run, dass ich mir alles angucke. Ich kämpfe gegen alle Bosse, Guck mir alle Gegenden an, sodass ich alles gesehen habe vom Spiel. Und ja, bei Sekiro gibt es natürlich auch optionale Gegenden. Ich habe jetzt bei meinem ersten Spieldurchgang alle Bosse mitgenommen, die man für das wahre Ende mitnehmen kann. Ich weiß aber, wenn man das schlechte Ende spielt, dann fehlt einem ungefähr ein Viertel des Spiels.
Okay.
Dann hat man hat aber zwei zusätzliche Bosse dafür, die man sonst nicht bekämpfen kann. I have witnessed Shura once. Und das werde ich jetzt bei meinem zweiten Durchgang machen. Also das kann ich auch schon mal verraten. Ich werde es auch noch ein zweites Mal durchspielen. Und da kann ich dann nochmal Bezug nehmen auf die Fashion Souls, ja. Fashion Sekiro, whatever. Der Fashion Wolf. Das ist natürlich dann auf dem PC wieder bedeutend schöner, weil hier haben natürlich die eifrigen Fans, die eifrigen Modder, die haben dann natürlich einiges an zusätzlichen Kostümen reingemoddet, etc. pp. Ich habe jetzt bei meinem ersten Durchgang noch keine Mod drin. Werde jetzt aber für meinen zweiten Durchgang werde ich mir zwei Mods installieren. Einmal, das ist einmal eine, die das Aussehen von Sekiro verändert. Die Mod heißt tatsächlich Sengoku Darth Vader. Oder Samurai Darth Vader. Ich finde den Vergleich ein bisschen unpassend. Aber er trägt dann halt so eine schwarze Samurai-Rüstung. Sieht damit aber sehr cool aus. Und die zweite Mod, die ich installieren werde, wird die sein für unendlich Embleme. Und das, weil ich tatsächlich die Prothesenmodule das gesamte Spiel tatsächlich nicht benutzt habe. Also, da springe ich jetzt schon mal und ich komme so langsam zum Ende. Da springe ich einmal zum optionalen Boss, das ist der Demon of Hatred.
Ich habe eine ganz kurze Frage noch, bevor du dahin gehst. Waffen, die ganze Zeit die gleiche Waffe? Oder suchst du verschiedene?
Ja, tatsächlich. Nein, das ganze Spiel ist halt auf den Schwertkampf ausgelegt.
Okay.
Deine Gegner können halt auch mal einen Speer haben oder andere Waffen.
Also brauchst du auch keine Chunks und Slaps und irgendwas, um die hochzuleveln?
Doch.
Du brauchst levelst die Waffe hoch. Ah, okay.
Oh nein, das Schwert levelst du nicht hoch. Das Schwert bleibt immer gleich.
Okay.
Aber du brauchst halt verschiedene Sachen, um die Prothesenmodule aufzuwerten.
Okay.
Die werden auch ziemlich stark am Ende. Da kann man
aber, auch sehr, sehr coole Sachen. Aber im Sinne von neue Fähigkeiten, nicht die bestehenden Fähigkeiten zu verbessern. Also ich will jetzt hier auf Claymore plus 10, weißt du, das ist meine Frage. Verbesserst du das, was du hast, in levelst du das auf oder ist es eher, dass du was Neues dazu bekommst?
Ja, also du hast ja, dass du allgemein, wie ich schon sagte, dass du die Stärke auflevelst und damit das könnte man so verstehen wie Schwert plus 1.
Okay, aber trotzdem ist es, sagtest du, das bekommst du ja vor allem auch zum Beispiel durch Bosskämpfe. Es ist nicht so, dass du halt Titanitscherben sammeln musst, darauf wollte ich hinaus, sowas.
Also das hast du beim Schwert nicht.
Ja, okay.
Du wirst halt immer einen Punkt stärker für einen Boss.
Mhm.
Und dann gibt es noch so Gebetskerlen, Gebetskerle, du sammelst so ein paar süße Gebetskerle.
Die heißen Priester.
Genau, die süßen Gebetspriester. Ja, da sammelt man immer vier von, dann gibt man ihnen allen ein Küsschen und dann hat man mehr Lebensenergie und mehr Postur. Man hat selber auch Postur, also die Gegner können einen auch brechen.
Ja, klar.
Und dann, ich glaube zwar nicht mit einem Schlag töten in den meisten Fällen, aber die können einen dann quasi schon mal so, die haben dann schon mal so einen Free Hit. Also einen freien Schlag auf Sekiro. Ja, auf jeden Fall.
Der Dämon.
Der Dämon, der Demon of Hatred ist der optionale letzte Boss. Ja, das war dann der erste, wo ich eine der Prothesenmodule verwendet habe.
Mhm.
Denn der Demon of Hatred, der macht Feuerschaden. Und ab einem bestimmten Punkt fängt man dann an zu brennen und hat halt konstant, dass man Lebensenergie verliert. Und,
ja, ist auch einfach nur für sich unangenehm, ne, so rumzubrennen. Das versucht man zu vermeiden.
Hundertprozentig. Und dann habe ich es am Anfang versucht, ich hatte halt noch so eine Heilflasche gegen Feuerschaden und das hat nicht funktioniert. Und dann habe ich kurz. Leider nein. Auf jeden Fall habe ich dann kurz im Internet nachgeschaut und dann konnte man halt eine dieser Prothesenmodule, also ich habe die Prothesenmodule auch nebenbei die ganze Zeit komplett aufgewertet. Weil ich halt auch so viel Geld hatte, wusste ich dann teilweise auch nicht, wohin damit.
So ein bisschen wie im echten Leben.
So ist es natürlich, wie es auch durch diesen Podcast hier in unserem Leben geworden ist.
Deswegen macht man den jetzt ja auch so selten, weil ne, Konto ist voll, ich musste schon ein zweites eröffnen. So langsam wissen wir halt nicht, wo es hin soll.
Ja, ich habe mir auch tatsächlich dann jetzt für 3 Millionen Cento gekauft. Ja, der geneigte Mortal Kombat Lore Fan wird wissen, was ich meine. Wink, wink. Nun ja, auf jeden Fall. Und dann habe ich halt im Internet gelesen, dass man halt, man bekommt so einen Metallschirm, den kann man halt über sich auffalten. Und der schützt einen in der höchsten Form, schützt der einen gegen Feuerschaden. Und das habe ich dann benutzt. Und ja, hier hat sich dann die erste Sache eingestellt. Also ich war allgemein recht flott unterwegs in dem Spiel. Hatte sehr, sehr viel Spaß. Dachte dann so, hä? Also hast du nicht... Ich habe sehr, sehr viel im Vorfeld über das Spiel gelesen. Also damals Vorberichterstattung, dann als das Spiel raus war, als ich es auch verkauft hatte, habe ich es weiterverfolgt und habe dann gelesen, wer ist der schwerste Boss. Und habe mir verschiedene Let's Plays dazu angeguckt und verschiedene Kanäle. Und kann hier mal ganz kurz eine Empfehlung aussprechen, wer auch ein bisschen lachen will. Es gibt einen amerikanischen Typen, der nennt sich der Sekiro Guru.
Greetings, Sekiro Guru here.
Und ich glaube, sein Kollege macht die Bosse, aber er quasselt so darüber, als wäre er der Typ, der die alle fertig macht.
Okay.
Und labert relativ viel Scheiße, so wie er es auch liebt von yours truly. großartig, also kann ich sehr empfehlen, Sekiro Guru, also selbst wenn man sich nicht für das Spiel unbedingt interessiert, aber die Videos sind schon sehr amüsant. Auf jeden Fall habe ich mich dann schon ab und zu gefragt, so okay, das war jetzt einer der harten Bosse im Spiel. Also irgendwie, ich habe dann teilweise mit einem Mini-Boss mehr Probleme gehabt, als dann mit irgendeinem anderen größeren. Und war jetzt auf jeden Fall bei diesem optionalen Boss, und das war der Demon of Hatred. Und das war auch der Boss, mit dem ich die meisten Probleme hatte, muss ich sagen. Der hat mich die meisten Anläufe gekostet, hat mich jetzt aber auch nicht unglaublich lange, habe ich auch nicht unglaublich lange für gebraucht. Trotzdem großartiger Kampf, cool gemacht. Und jetzt kommen wir zu dem großen, zum Ende und zu dem großen Geheimnis. Nein, es ist kein Geheimnis, sondern die Sache, die ich dir jetzt dann hier vor der ganzen Welt erzählen werde. Ich kam zum letzten Endgegner. Zu meiner Lieblingsfigur im gesamten Spiel, Ishin Ashina.
Hesitation is defeat. I told you that, didn't I?
Dazu möchte ich kurz ein klein wenig erläutern, dass storymäßig hier sich nun eine andere Figur opfert, um den totgeglaubten Großvater, beziehungsweise nicht den totgeglaubten, sondern um den toten Großvater aus der Hölle zurückzuholen. Oh. Und zwar in seiner Topform. Ja, er kehrt jetzt also in die Welt der Lebenden zurück und ist halt quasi durch einen gewissen Fluch dazu, der ist daran gebunden, uns jetzt zu bekämpfen, weil eigentlich ist er uns immer relativ positiv und freundlich gesinnt. Auf jeden Fall ist das Ishin der Schwertheilige und er ist der letzte Boss und es war spät abends, als ich da das Ende erreicht hatte und habe ihn zweimal versucht, vielleicht waren es auch dreimal, sagen wir dreimal, und hatte mich jedes Mal gewundert, dass ich bis in die zweite Phase gekommen bin. Also wie gesagt, der Demon of Hatred und Ishin, der Schwertheilige, die haben beide drei Phasen. Und ich bin beim ersten Mal in die zweite Phase gekommen, beim zweiten Mal in die zweite Phase und beim dritten Mal hätte ich die zweite Phase fast geschafft und dachte so, gilt der nicht irgendwie als der krasse, ultra starke Megaboss, wo die Leute irgendwie so mega landen? Und dann habe ich halt, dann bin ich halt pennen gegangen. Und am nächsten Tag nach der Arbeit habe ich halt gesagt, okay, jetzt geht's weiter und habe ihn direkt gelegt. Ja, und war dann sehr, sehr überrascht, dass ich den einfach eben so, und ich war auch, wie gesagt, also ich muss auch dazu sagen, ne, das ist wirklich auch dieses, ich war in einem relaxten State of Mind, ich war echt ganz locker, bin in den Kampf reingegangen und dachte so, okay, erste Phase, platt, zweite Phase, platt, denk so, hä? Ich habe ja hier nicht mal die Hälfte meiner meiner Heilungsflaschen aufgebraucht. Ich habe tatsächlich die anderen Heil-Items im Spiel nicht benutzt, nur die Heilungsflasche. Und ich habe nicht mal die Hälfte davon. Also was ist hier los? Und und hab dann halt auch die dritte Phase dieses wirklich sehr, sehr epischen Kampfes gemeistert. Und habe dann tatsächlich das wahre Ende des Spiels freigeschaltet, was tatsächlich auch ein wenig hindeutet auf den zweiten Teil. Und ja, ich möchte kurz sagen, Ishin der Schwertheilige hat eine der coolsten Ausweichfähigkeiten, die ich jemals in irgendeinem Spiel gesehen habe. Wenn man nämlich nach ihm schlägt.
Er sagt hinter dir ein dreiköpfiger Affe.
Genau. Und wenn man sich dann umdreht, kann er einen instant killen. Großartig. Das wäre wundervoll. Das würde ich, das fände ich großartig. nee, tatsächlich, wenn man nach ihm schlägt, dreht er sich einfach nur seitlich. Also eiskalt dreht er sich einfach seitlich, um dir auch so ein bisschen zu zeigen, dein gerader Schlag auf mich zu macht einfach in meinem Fall keinen Sinn. Es ist unglaublich cool. Und ja, damit habe ich das Spiel durchgespielt. Ich habe noch ein bisschen was vor mir. Ich werde auch vermutlich noch ein paar von den Gauntlets machen, also den Herausforderungen. Ich werde das Spiel nochmal durchspielen für das schlechte Ende. Ob ich es ein drittes Mal durchspielen werde, weiß ich nicht. Beim zweiten Mal werde ich mir auch Zeit lassen. Ja, und wie gesagt, ich werde diese Mod installieren, dass halt die Embleme, die man verbraucht, wenn man diese
Prothese.
Die Prothese benutzt oder diese Prothesenerweiterung, da werde ich die Mods installieren, dass man unendlich davon hat und werde das Spiel dann halt mal ein bisschen mehr darauf fokussiert spielen, weil ich die, wie gesagt, so gut wie gar nicht benutzt habe.
Aber es ist nach wie vor, man kann niemanden ins Spiel rein summonen, ne?
Man wurde auf jeden Fall, kann man nicht, es wurde im Nachhinein reingepatcht, das weiß ich noch damals, dass man sieht, wo andere Spieler gestorben sind und da sind da überall lilane Wurfmesser im Boden und das fand ich eine der dümmsten Erweiterungen, weil es erstmal, und das muss man ja auch mal noch am Ende löblich erwähnen, tatsächlich im Gegensatz zu dem Rest der Dark Souls und Elden Ring etc. pp. Ich meine, Elden Ring hat auch einige sehr schöne Schauplätze, aber Sekiro, weil es ja auch das antike Japan ist und hat einige wirklich sehr, sehr schöne Szenerien. Also man ist hinterher in so einem heiligen Land und dann sind da überall die Kirschbäume am Blühen und es ist wirklich sehr, sehr schön und in dem Fall passt es auch ins Setting. Also das nochmal am Ende erwähnt. Ansonsten, wie gesagt, ich hatte eine großartige Zeit. Sekiro, großartiges Spiel. Meine Liebe für das Spiel ist bis zum Ende gewachsen. Ich hoffe, dass ein Sekiro 2 kommt. Wegen meiner tatsächlich auch noch mehr Fokus auf den Samurai-Aspekt, wer hätte es gedacht. Und weniger Ninja-Stuff. Großartig. Ich liebe es. Ich drück die Daumen für den nächsten Teil. Und wie gesagt, ich werde es auch nochmal spielen. Großartiges Spiel. Leider nichts für den Casual-Gamer. Absolut nicht. Man muss sich reinfuchsen, da kommt man nicht drum rum. Wenn man sich nicht drauf einlässt, wenn man nicht Bock hat, auch mal zu sagen, okay, das war's für heute, ich nehme mir mal Zeit, hier den Rhythmus zu lernen, dann sollte man partout die Finger davon lassen. Ansonsten, wer das Sitzfleisch hat, absoluter Oberknaller, dieses Spiel. Also, ich kann jeden nachvollziehen, der das Spiel in den Himmel lobt, großartig.
Ich sag mal so, wenn Teil 2 die Möglichkeit hat, das im Multiplayer, sprich mit dir zusammenzuspielen, dann traue ich mich auch. Oder wenn es mal umsonst ist im PlayStation, sonst was Angebot, dann wäre ich dabei. Aber ansonsten habe ich sehr, sehr großen Respekt davor, vor diesem Spiel. Und glaube, dass ich da nicht frustresistent genug bin. Aber ne, wir haben auch schon oft festgestellt, ich spiele nicht, um einzelne Gegner zu lernen. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Deins schon mehr, deswegen.
Ja.
Aber schön, dass du es jetzt durch hast und schön, dass du das auch noch so durch hast, dass du sagst, ja, ich spiele so ein zweites Mal. Das ist ja schon immer so ein Ritterschlag dann für ein Spiel, würde ich behaupten.
Ja, absolut. Ich habe ja auch in den letzten Podcasts ja auch gesagt, ich spiele kaum Spiele noch zweimal. Ja. Ich habe vor, demnächst mal nochmal Ghost of Tsushima durchzuspielen. auf der PlayStation 5 mit der verbesserten Grafik, weil es damals auf PlayStation 4 schon sehr, sehr schön war. Und natürlich die Thematik natürlich mein Ding ist. Und ich habe den DLC tatsächlich bis heute nicht gespielt. Genau, den Director's Cut. Und ich habe das DLC bis heute nicht gespielt. Das soll auch sehr, sehr gut sein. Und jetzt noch ganz kurz erwähnt, bei Sekiro gibt es auf PC eine Mod. Da kann man das Spiel zu zweit spielen.
Ah, okay. Ja,
Zwei Sekiros.
Mal gucken. Ja, ein Spiel, in das man sich auch übrigens hereinfuchsen muss, aber nicht, weil es so wahnsinnig kompliziert in seinem Gameplay wäre, sondern weil es so fürchterlich untererklärt ist in vielen Punkten, ist das, was ich dann jetzt reinbringe. Und zwar habe ich Bethesdas aktuelles Starfield angefangen zu spielen. Aber ich habe, also wer das nicht weiß, Bethesda hat halt, es ist eine neue IP von Bethesda. Alle warten ja eigentlich auf Skyrim 6, mehr oder weniger. Und jetzt hat man wie es heißt, 25 Jahre in der Mache, haben sie jetzt Starfield rausgebracht. Also sprich Skyrim im Weltraum mit dem großen Selling Point. Wir haben 1000 Planeten, die du besuchen kannst, die allerdings zum Großteil, wie heißt das, prozedural generiert sind. Und ich kann jetzt schon vorweg schicken, ich habe noch nicht viel davon gesehen, weil so weit war ich noch nicht im Weltraum unterwegs. Aber ich sag mal, was sowas zum Beispiel angeht, No Man's Sky macht das wesentlich interessanter, die Planeten. Also das, was ich jetzt bisher gesehen habe, also ne, zum Beispiel verschiedene Flora und verschiedene Fauna. Ich glaube direkt der zweite Planet, auf dem ich gewesen bin, wo ich dachte, Moment mal, der Baum ist exakt der gleiche Baum wie auf dem anderen, der heißt jetzt nur anders. Und dann gibt es irgendwie drei, vier, fünf verschiedene, also nochmal, ich habe noch nicht so viel gesehen vom Universum. Ich bin jetzt auf, weiß nicht, 10 Planeten, 12 Planeten gewesen oder sowas. Aber da ist schon halt echt ganz viel, sind so die gleichen Assets. Und es gibt auch schon, ihr habt auch schon ne, so die ersten Sachen, dann bist du auf irgendeinem Planeten, also ne, du hast natürlich, es gibt verschiedene Quests, die sind natürlich dann handcrafted, die sind dann wirklich gemacht, aber du kannst halt auch einfach so auf den Planeten runtergehen, was du halt dann wahrscheinlich auch später mal machen musst, weil du ja dann auch Ressourcen da sammeln musst. Und da gibt's dann so Points of Interest. Das sind dann aber, es scheint so, als wäre das auch immer das Gleiche. Also da ist das Piratennest, da ist die ehemalige Dingenstation, da ist Militärlager und die sind dann immer mit den gleichen Piraten sonst was irgendwie bedeckt und dann halt auch so prozedural generiert. Und da ist mir dann auch schon direkt in den ersten paar Stunden passiert, dass ich irgendwo einfach mal loslatsche in die Welt und dann komme ich auf so einen Forscherposten und dann sagen die, ja, wir haben uns hier niedergelassen, aber wir können nicht forschen, weil da hinten, da sind Piraten und die stören uns immer. Kannst du die bitte erschießen? Wir wissen zwar nicht, wer du bist und dass du voll die geile Sau bist, aber macht doch voll Sinn, wenn wir einen Typen wie dich gegen, sagen wir mal, wie viel sind da drin, 40 von diesen Piraten schicken, oder? Und dann sagst du, ja, jetzt natürlich, gehst du hin und erschießt 40 Leute. Und zum Gameplay im Gegensatz zu Sekiro, du gehst halt auch relativ schon am Anfang dann in so eine Piratenbasis und du hast halt genug Heilzeug eigentlich mit dabei. Und ja, und dann erschießt du auch eigentlich so 40 von diesen Piraten. Also ich bin bei den Sachen bin ich bisher selten gestorben. Wenn ich gestorben bin, ist es meistens bisher ehrlich gesagt bei Flugschlachten im Raumall, wollte ich mal sagen. Im Weltraum gewesen. Ich merke, da ist mein Schiff anscheinend auch noch nicht hoch genug gerüstet. Ja.
Aber sag uns doch mal ganz kurz, ich habe ja überhaupt keine Ahnung davon. Worum geht's denn genau? Also hat es eine Story? Sind wir irgendwie der Weltraum?
Es hat eine Story und die fängt super an. Also ne, von Skyrim ist ja bekannt wahrscheinlich, dieses sehr ikonografische, wo du da auf so einem, bist ja zum Schafott gebracht mehr oder weniger, bist ja so ein Prisoner. Und jetzt ist das ein bisschen anders, aber es geht so schnell, dass ich da wirklich gedacht habe, also ich spoilere jetzt mal den Anfang, das sollte jetzt, glaube ich, nicht so dramatisch sein, weil es tatsächlich echt so wirklich 15 Minuten ist und dann, du bist ein Neuling auf einer Minenkolonie, du bist Miner, ne, also nicht Miner wie Major, sondern du sollst abminen und dann wirst du so eingewiesen.
Ein Niederer.
Genau. Nein, eben nicht. Du bist ein Minenarbeiter. So, dann kriegst du halt dein Werkzeug in die Hand gedrückt, dann sagen sie dir, guck hier, da vorne sind so Klumpen, mach die mal weg, machst du die weg. Und dann sollst du da mitgehen und unterhältst du dich so ein bisschen mit denen und dann kommen so, hey Chef, ich habe hier ganz komische Werte auf meinem Messgerät. Das ist, ich kann es mir nicht erklären, wir sollten vielleicht den Neuen da hinschicken, der seit 3 Minuten für uns arbeitet und gar nicht weiß, worum es geht. Und dann sagst du, ja, selbstverständlich, macht ja Sinn. Und dann gehst du da hin und dann schwebt schon alles irgendwie so ein bisschen und dann guckst du so, hey, was ist das? Und dann fasst du das an und dann macht das, und dann hast du Visionen. Und dann kommst du, dann wachst du wieder auf und bist auf so einer Krankenstation und dann kommt, und das finde ich eigentlich ganz witzig gemacht, dann kommt so dieses, hey, du warst nicht ansprechbar, Neuer. Sag mal, stimmt das eigentlich, dass du der und der bist? Und dann kommst du in den Charaktereditor. Das finde ich halt witzig. Dann suchst du dir halt aus, wer du bist. Du kannst dir dann deinen Typen zusammen, oder deine Frau zusammen basteln, je nachdem. Kannst dir verschiedene Backgrounds aussuchen, ob du, ne, was du früher gemacht hast. Ich bin zum Beispiel Ex-Militär. Und ich hatte tatsächlich wirklich richtig vor, das Spiel sehr, sehr rollenspielig zu spielen. Ich hatte schon mal eine Story davon, dass ich dem Krieg eigentlich abgeschworen hatte, weil mich Regierungen immer nur benutzt haben und ich die Schnauze voll hatte, davon benutzt zu werden. Aber trotzdem immer einfach meinen eigenen Stiefel durchziehe und auch mal den Bösen spiele. Und hab dann festgestellt, ja, das ist ja scheiße, wenn ich das immer so genauso mache, dann muss ich aber bei ganz vielen Sachen Nein sagen und dann kann ich die Quests nicht machen. Und dann habe ich schnell wieder angefangen, als Kai zu spielen und bin wieder ein viel zu netter Typ, der sagt, ja klar, helfe ich dir. Ey, ich kenne dich gar nicht, aber natürlich bringe ich 30 Bösewichte jetzt für dich um. Oder flieg von A nach B. Das hat schon mal nicht funktioniert, egal. Na, jedenfalls, du, ne, legst dann da deinen Charakter fest und dann kommt, ja, das war ja seltsam. Also, was ist denn da passiert? Und dann, ja, ich hab irgendwie Lichter gesehen und Musik. 2 Minuten später landet ein Typ auf diesem Planeten, den die wohl irgendwie erkennen. Der ist von der Constellation. Und die Constellation ist so eine Fraktion, die sind halt so Weltraumforscher. Irgendwie so eine Art Geheimbund. Und der sagt so, hey, du bist das? Du hast das Artefakt gefunden? Ja, okay, dann gehörst du jetzt zu meiner Fraktion. Dann bist du jetzt auch bei der Constellation. Und dann sagst du, einen Moment, ich habe gerade hier angefangen zu arbeiten. Heute. Ja, aber du bist jetzt einer von uns. Du musst jetzt rüberfliegen zu unseren Leuten. Und dann sie aber
einmal. Ja, was mit meinem Arbeitsvertrag? Die verklagen genau. mich doch.
Ja, aber
pass auf, muss
ja.
ich hier richtig löhnen.
Ja, im Ernst. Weißt du, was die Lösung ist? Die Lösung ist, pass auf, ich bleib hier. Hier hast du die Schlüssel für mein Raumschiff. Da ist mein Roboter. Da ist mein Raumschiff. Flieg da mal hin. Das ist.
Was, ernsthaft?
Das ist im Ernst die Lösung. Es kommen natürlich sofort Piraten, weil. Warum auch immer wissen anscheinend alle, dass ich dieses Artefakt gefunden und angefasst habe. Dann baller ich halt. Dann baller ich natürlich immer kurz die Piraten da weg, weil ich mir so eine Waffe stappe, die irgendwo rumliegt. Ja, und dann nehme ich die Schlüssel für das Raumschiff und sage dem Roboter Vasco eben mal Hallo. Ja, und dann fliegen wir dann. Ja, und dann vertrauen alle anscheinend darauf, dass ich wirklich da auch hinfliege. Und dann fliege ich da hin. Und dann kommt.
Du bist ja auch jetzt wieder Kai, ne? Du bist ja jetzt nicht der rollengespielte Soldat, der seinen eigenen Schuh durchzieht. Der wäre nämlich einfach weggeflogen.
Aber ohne Witz, ich glaube, das sind wirklich die ersten 15 bis 20 Minuten. Und dann bist du halt in diesem Spiel drin, kommst auf den Hauptstadtplanet, auf einen der Hauptplaneten sozusagen und kommst dann in die Loge, wo dann halt alle diese Weltraumforscher sind und du hast irgendwie das zweite Artefakt oder sowas bringst du dann mit. Die hatten schon eins vorher und das ehrlich gesagt, das sieht halt aus wie so ein Metallschrottteil. Danach sieht das aus. Aber allen ist klar, das ist was ganz, ganz Spezielles. Und dann packst du halt das zweite von dir mit dazu und dann reagieren die tatsächlich aufeinander und fangen an zu schweben und so. Und ich habe mich halt gefragt, so, wo wussten die denn beim ersten, dass das was Besonderes ist? Da kommt halt raus, dass der Typ, der mich jetzt abgelöst hat und jetzt wahrscheinlich da im Minenschacht für mich arbeiten muss, der hatte genau wie ich, hatte der auch so Visionen, als er das gemacht hat. Und dann ist allen Leuten in der Constellation klar gewesen, wir sind hier was ganz, ganz Großem auf der Spur. Ja, und dann.
Ja, vor allen Dingen kann er dann vermutlich, denn du hast ja vermutlich auch durch dieses Artefakt besondere Fähigkeiten bekommen. Das heißt, der Typ, der für dich in der Mine arbeitet, der hat bestimmt auch krasse Fähigkeiten. Der hat das schon alle abgeknallt. So.
Nee, tatsächlich nicht. Ich, auch hier wieder kurze Spoilerwarnung. Es ist auch noch nicht sehr weit im Spiel drin, aber du findest erstmal so irgendwie, ich glaube, noch 2, 3 Artefakte musst du irgendwie besorgen. Und dann kommst du an, Spoiler, kommst du an so auf einen Planeten, als so ein so eine Art Tempel kommst du ran. Da ist eine unfassbar bescheuerte Mechanik, weil ich bin erstmal in diesem Tempel dann rumgelatscht. Das ist ein so ein Raum, wo sich so konzentrische Kreise ineinander drehen. Und ich bin dann erstmal da, ich habe halt ein Jetpack und dann bin ich da so in die Mitte reingeflogen und dachte so, ha! Ja, halt nichts passiert. Ja, es ist hier nur ein Raum, hier drehen sich diese verschiedenen Kreise ineinander. Was mache ich denn hier? Und irgendwann, ich habe es dann tatsächlich gegoogelt, weil ich das nicht gecheckt habe. Da sind dann so. Ja, da sind an verschiedenen, an irgendeinem Punkt im Raum ist dann auf einmal so, blinken dann so Lichter auf. Da musst du dann durchfliegen. Und dann erscheint woanders ein Licht und dann musst du da durchfliegen. Und dann wird das immer schneller und dann drehen sich diese Kreise immer schneller. Und irgendwann, papa, öffnet sich ein Portal und dann fliegst du da durch und kurz danach hast du dann tatsächlich deine Kräfte. Sprich den Drachenschrei aus Skyrim.
Ah ja, und der sieht dann hier wie aus?
Im Augenblick habe ich eine Macht, ich kann wohl mehrere holen. Im Augenblick habe ich die, Schwerelosigkeit. Sprich, ich kann dann einfach sagen, also ich drücke dann irgendwie beide Schultertasten und gleichzeitig und dann schweben meine Gegner auf einmal. Dann können die sich, dann kannst du sie halt wesentlich
einfacher runterfliegen.
Ich weiß nicht, was da noch für Kräfte
kommen. Sau lame, was?
Da kommen ja vielleicht noch richtig coole Kräfte, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen, ich versacke halt so ein bisschen.
Wollen wir es hoffen.
Ja. Ich hab mich jetzt nicht so der Main Story verschrieben. Ich habe sie bis zum gewissen Teil gemacht, weil ich gehört habe, mach das so ungefähr halt eben bis zu diesem Punkt, wo du diese Kräfte hast. Und danach, da wie in einem typischen Bethesda-Spiel. Du stolperst über verschiedene Fraktionen. Die überhaupt die ganze Story ist, dass die Erde ist natürlich von uns Menschen kaputt gemacht worden. Also haben wir uns irgendwann auf zu den Sternen gemacht und haben das Weltall angefangen zu kolonisieren. Es gibt keine Aliens in dem Spiel. Also es gibt also so Tiere, Viecher und Bestien oder sowas. Aber es gibt keine. Nicht wie in einem Mars-Effekt oder wie im ganzen Star Wars-Universum oder bei Star Trek oder sowas. Es gibt keine intelligenten Spezies außer der Menschen. Und natürlich, wie Menschen sind, auch im Weltall müssen wir uns bekriegen. Also gibt's da die Planeten, die gehören der Fraktion zu. Es gibt Planeten, die gehören der Fraktion zu. Es gibt die Piraten. Es gibt den Abschaum und keine Ahnung was. Und du kannst halt. Ich kann. Die Spacer, die sind nicht mal Piraten. Und das Geile ist, und das erschlägt mich gerade auch so ein bisschen, es ist halt so ein. Ich kann halt alles machen. Ne? Es ist nicht wie ein Also es ist nicht wie ein Souls-Spiel, wo du, wenn du halt sagst, ich mach bei denen mit, dann bist du automatisch nicht mehr bei den anderen mit oder sowas. Oder du triffst eine Entscheidung, das bedeutet, du kannst andere Entscheidungen nicht mehr treffen. Sondern nein, ich bin im Augenblick, ich bin Weltraumforscher. Ich bin Space Cowboy für die einen. Ich bin so eine Wache, die überall rumfliegt und Gutes tut. Ich bin aber auch, glaube ich, schon Kopfgeldjäger. Und ja, geschmuggelt habe ich noch nicht, könnte ich aber auch. Und ich glaube, ich habe auch schon einem Forscher geholfen, der irgendwie einen Baum untersucht. Und ich glaube, ich bin auch zurzeit, ich infiltriere gerade die Piraten, die glauben also, ich bin einer von ihnen. Also ich bin tatsächlich so ziemlich alles. Es ist ein Spiel, und ich bin auch noch gespannt, ob es da nicht irgendwann mal auch Schwierigkeiten gibt, die Sachen übereinander zu kriegen. Weil eigentlich arbeite ich auch für alle Fraktionen, die sich nicht gegenseitig leiden können. Also im Augenblick würde ich mich nicht wundern, wenn ich irgendwann mal für die eine Fraktion Leute aus der anderen Fraktion erschießen muss, dann zwei Minuten später aber für die dann wieder eine Quest mache und die sagen, ja, du, kommst du trotzdem vorbei, ne, weiß Bescheid.
Und wir haben hier noch was zu erledigen, ja. Das kann nur ein Space Cowboy von deinem Kaliber machen.
Ja, und also, ja, man kann das halt als Arschloch spielen und man kann das als total netter Typ spielen. Aber viel von den Dialogoptionen, die du so hast, sind, wenn wir mal ganz ehrlich sind, da ist jetzt nicht das ganz große Kino hinter. Ich muss aber direkt, bevor jetzt hier nur bei mir die ganze Kritik irgendwie durchschaltet, im Augenblick macht es echt Spaß. So, also es ist einfach so, machst du mal hier, machst du mal jenes. Nur das Ballern ist relativ, geht einfach von der Hand. Es ist eben nicht Sekiro, ich muss nicht lernen, wie sich irgendwelche Leute wie verhalten, sondern ich baller den in die Fresse. Außer allerdings, und das hat mich echt genervt, gibt es eine Situation, wo ich dachte, ey, hallo? Und zwar gibt es irgendwie, als ich mich bei den Piraten da eingenistet habe, gab es einen Typen, der mir tierisch auf den Sack ging und der mir der ganzen Geschichte in den Rücken fallen wollte. Und ich habe den dann verpfiffen. Und der ist dann extrem sauer auf mich und der sagt mir, während wir bei den Gesetzlosen rumstehen, also wo eigentlich so auch Selbstjustiz nicht das Problem ist, ne, sagt er mir so, du blöder Wichser. Du blöder Arsch. Ich werde jetzt deinetwegen bin ich hier rausgeflogen. Ich so, nee, weil du ein Arschloch bist, bist du hier rausgeflogen. So, ja, aber nur deinetwegen, wissen das. Ich werde jetzt meine eigene Organisation gründen und dann werden wir dich jagen. Und dann gehe ich halt so aus dem, normalerweise kannst du halt auch in ganz vielen Dialogen auch immer schon die Angriffoption wählen, wo du sagst, ist mir egal, was du sagst, ich hau dir aufs Maul. Das gab's da nicht. Und ich dachte so, okay, nee, du wirst mit Sicherheit keine Organisation in irgendeiner Form machen. Geh aus dem Dialog raus, hol mal eine Wumme raus und schieß ihm genau so eine 44er zwischen die Augen und er tut so, als wäre nichts gewesen und kein anderer tut so, als wäre was gewesen. Ich schieß nochmal und stell fest, ah, okay, das Spiel lässt ihn mich nicht erschießen, obwohl er vor mir steht.
Oh.
Also er schwört mir gerade Rache und dass er eine ganze Organisation aufbaut, um mich fertig zu machen. Und ich denke so, ja du, ich bin hier bei Gesetzlosen, also es wird jetzt keiner mich gerade. Peng. Nein, nochmal, peng. Das Einzige, was ich gesehen habe, mir fehlen jetzt zwei Kugeln in meinem Magazin. Aber der Typ steht halt noch weiter und grinst mich blöde an. Das war so ein Moment, wo ich dachte,
oha, ey, schwach.
Sonst kann ich hier alles machen in dem Spiel angeblich, aber das nicht. Naja, bisschen schade. Es gibt ganz viel in dem Spiel. Also wie gesagt, du kannst halt in der ganzen Galaxis da rumreisen. Du kannst dann da über bestimmte Quests stolpern. Ich bin in die meisten bis jetzt irgendwie so reingestolpert, habe ich das Gefühl. Oder vielleicht bin ich auch von anderen geschickt worden, vom Programmierer, das weiß ich nicht. Es gibt viel so halt Quatsch-Quests wie dieses, da hinten ist ein Piratenlager, hilfst du uns dagegen? Die sind wahrscheinlich dann wirklich also auch prozedural generiert. Du kannst da alles Mögliche machen. Du kannst aber auch, du kannst Basen bauen. Ich habe nur noch nicht rausgefunden, wie. Ich habe es mir jetzt erklären lassen. Ist ähnlich wie beim Schiffsbau. Das ist wahnsinnig bescheuert kompliziert gemacht. Ich verstehe nicht, warum das so kompliziert ist. Und es gibt so viele Sachen, die dir das Spiel nicht wirklich erklärt. So eine ganz einfache, dumme Sache, wo ich dann wirklich erst, ich habe mir das in einem Let's Play dann oder in so einem Erklärvideo angeguckt und dachte, scheiße, beim PC funktioniert das so. Wie geht das denn da? So, zum Beispiel, ich habe beim Schiffsbau nicht rausgefunden, wie ich das öffnen kann. Also ich kann halt bestimmte Sachen, die in meinem Schiff sind, kann ich verbessern. Aber ich wollte halt direkt einfach neue Teile kaufen und da einbauen. Und ich habe nicht rausgefunden, ums Verrecken nicht, wie ich denn den Laden sozusagen öffnen kann, wo die neuen Teile aufgelistet sind. Ja, bis ich dann rausgefunden habe, du musst dann mit deinem Cursor einfach ins Leere klicken. Dann öffnet sich das. Aber das... Beim Basenbau das Gleiche. ein Arbeitskollege von mir hat das jetzt auf meinen, weil ich ihm davon erzählt habe, so, oh geil, hat das jetzt auch angefangen zu spielen. Ja, ich habe jetzt schon Basenbau gemacht. Ich so, Alter, ich habe da schon viel mehr Stunden rein. Wie kannst du denn jetzt schon, welche Quest muss man denn machen, um Basenbau machen zu können? Wie, welche Quest? Ja, mir ist das noch nicht angeboten worden. Nee, du musst ja nur, wenn du deinem Scanner bist, musst du ja nur irgendwie auf eine Taste drücken. Und dann sagt dir das Spiel, hier kannst du was hinstellen. Und dann denke ich, ja, und das ist halt, also es ist echt so ein Bethesda-Spiel, wo du, ich habe noch nicht viele Glitches gehabt, ich habe einen lustigen gehabt, wo das Spiel immer gedacht hat, dass das Schiff, auf dem ich bin, hat so eine offene Luke, es hatte keine offene Luke und ich bin immer da durchgefallen die ganze Zeit. Aber so ein bisschen wie bei Portal, weißt du, wenn du bei Portal oben und unten so ein Portal, ich bin immer von oben unten runtergefallen und oben wieder rein in das gleiche Bild. Das war ein bisschen komisch, aber das war der einzig irgendwie krassere Glitch, den ich hatte. Dann gibt's noch so lustige Sachen wie immer, du bist die ganze Zeit, hast du eigentlich immer irgendwelche Companions dabei, irgendwelche Leute, mit denen du dann auch reden kannst, wo du dann auch so, je nachdem wie du handelst, dann sagt er, bla bla bla, hat nicht gefallen, wie du dich verhalten hast. Oder bla bla bla, hat gefallen, wie du dich verhalten hast. Ja. Bla bla bla, hat geliebt, wie du dich verhalten hast.
Wobei das ja eigentlich ganz cool ist.
Ja, ja, also das Ding ist auch, mein Arbeitskollege, der 10 Stunden weniger drin hat, der ist schon verheiratet. Ich denke die ganze Zeit, die Andreja hier, ne, die mache ich mir noch klar. Und die hat mir schon ihr ganzes Leben gebeichtet. Und ich weiß schon Sachen über die. Aber wie jetzt mein Arbeitskollege, die innerhalb von 10 Stunden irgendwen da heiraten konnte, ist mir echt ein Rätsel. Aber
ja, Kai, ganz klassisch.
Ja, es liegt
an mir. Wurdest du leider gefriendzoned, ne? Tut mir leid.
Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Also es ist wirklich, also auch von der Grafik her, ich glaube, also auf dem Rechner sieht es nochmal eine ganze Ecke schöner aus, wie ich im Netz gesehen habe. Es erinnert schon wirklich an vielen, vielen Stellen an Skyrim und an Fallout. Ne? Es ist schon wirklich sehr, sehr ähnlich. Ich finde das Setting halt wesentlich schöner, sieht auch schöner aus als dieses ganze Kaputte da in Fallout und so. Aber auch ganz viel von den Menüs ist sehr, sehr ähnlich zu dem, was man kennt. Du hast ständig Problem, dass du viel zu viel mit dir rumschleppst, dann verteilst du das auf deine Companions oder versuchst es im Schiff zu machen. Blöd ist, du kannst halt die Sachen, die du aufnimmst, kannst du nicht mehr irgendwie in Einzelteile zerlegen für das, was du so craften willst. Mhm. Und das heißt, da ist auch ganz viel Zeug in der Welt, das du alle aufheben kannst, aber ich habe noch nicht rausgefunden, wofür ich das brauche. Also ich habe noch nie, also da dauernd liegt da Klebeband rum oder ein digitaler Bilderrahmen, den jemand auf seinem Schreibtisch stehen hat oder ein Brettspiel oder ein Kaffeebecher oder was weiß ich, aber ich glaube, ich kann die für gar nichts benutzen. Und dann stehst du da und denkst, okay.
Verkaufen, mein Freund, verkaufen.
Ja, aber die 2 Cent, glaube ich, ganz gut Kohle auch schon gemacht. Du kriegst immer so, weiß nicht, knapp unter 10.000 krieg ich bis jetzt immer für irgendwelche Quests. Und ja, ich bin jetzt auch schon dabei, okay, so viel an Waffen aus jedem Shootout mitzunehmen und die dann nachher beim Händler verkaufen etc. und so weiter. Und ich habe auch schon ein paar lustige Quests gehabt. Also, wobei dann auch da manchmal, wo du denkst so, ey, gib mir doch mal eine Option, die Sinn macht. Ich hab eine Quest gespielt, wo Leute damals wohl sehr früh von der Erde abgehauen sind, also vor dem Rest der Menschheit. Die haben dementsprechend aber sehr alte Technologie damals gehabt. So, die Menschen danach haben ganz komplett andere Technologie. Und das heißt, diese Leute kommen mal zu so einem Planeten und stellen fest, da sind ja schon Leute. Wie kommen denn da Menschen hin? Und die Menschen auf dem Planeten sind so, ey, da oben ist ein Riesenraumschiff, warum? Und dann ist natürlich, der ich da durch Zufall vorbeigekommen ist, ich muss natürlich dahin fliegen. Das können die nicht selber erledigen, das versteht sich von selber. Da muss man warten, bis ich vorbeikomme. Ich fliege dann zu dem Raumschiff hin und stelle dann fest, ach so, ihr seid schon 200 Jahre vor der Menschheit ins All aufgebrochen. Nur weil ihr so einen scheiß Antrieb habt, kommt ihr jetzt erst an. Und jetzt ist das so, dass die sagen so, ja, aber wir haben Shotgun gesagt bei dem Planeten. Also ist ja jetzt egal, also das ist eigentlich unserer. Und da möchten wir jetzt drauf. Und die auf dem Planeten sind, sagen so, sag mal, sonst ist alles noch ganz frisch bei euch. Das sind auch so die Megakapitalisten, die sagen so, ey, die können hier gerne runterkommen, aber dann sind die sowas wie Leibeigene und müssen erstmal ihre Schulden bei uns abarbeiten. Und dann sollst du den Konflikt lösen. Und dann gibt's so die Möglichkeit, also entweder kaufst du dem Raumschiff einen modernen Antrieb, damit die woanders hinkommen, den bezahle ich dann, oder die dürfen wieder nach unten kommen, aber dann muss ich dafür sorgen, dass die alle Ressourcen haben, damit die dann ein gescheites Leben aufbauen können. Oder ich baller die aus dem Himmel. So, jetzt bin ich der gute Kai, baller ich die natürlich nicht aus dem Himmel. Ich bin aber auch nicht der Idioten-Kai und kaufe denen da irgendwie ein halbes Raumschiff zusammen, was ich selber haben möchte. Nee, ich bin tatsächlich dann, aber dann dachte ich, okay, dann lernst du doch mal das System kennen. Ich bin dann wirklich dann irgendwie eine Stunde lang abends über Planeten gehoppelt oder 2 und habe da irgendwie Fauna und Flora erschossen, um da irgendwie an die, weil ist ja klar, wenn ich so einen riesengroßen Baum habe, dann kann ich da exakt 1 Faser entnehmen. Ne, ich kann jetzt nicht, weil so ein Baum hat natürlich nur eine einzige Faser.
Natürlich.
Und wenn ich dann halt 80 Fasern dafür besorgen muss, muss ich 80 scheiß Bäume auf so einem Planeten finden. Also bin ich da echt 2 Stunden durch die Walachei gestolpert, auf diversen Planeten gewesen. Und bring denen das und sagst, ey, Alter, ich habe mit allen geredet, ihr könnt da jetzt runtergehen. Ihr müsst natürlich ihr müsst da schon für euer Leben dann arbeiten und auch da Kohle abdrücken. Ich habe aber echt hier ein müßiger Kleiner, aber ich habe auch eure ganzen Sachen besorgt. Ja, super cool, wir sind jetzt unten. Und dann sag ich so, ja, das mache ich nicht komplett umsonst, das ist schon klar. Und dann kommt wirklich so, ach, so einer bist du. Ach, das hätte mir ja ganz klar sein können. Ach, du bist hier nur auf die Belohnung aus. Ich denk so, Alter, ich bin der Einzige, der hier arbeitete mit der Scheiße. Ich bin hier hin und her geflogen für jeden Dialog. Und dann ist auch noch Undankbarkeit. Ich habe es dann halt geschafft, dass ich weiß nicht genau, wie ich das gemacht habe. Ich glaube, weil ich das dann irgendwie auf meinem Raumschiff zwischengelagert habe. Ich habe halt, das Spiel hat dann gedacht, dass ich denen die ganzen Ressourcen gegeben habe. Habe ich nicht. Ich habe die alle behalten und nachher habe ich da Forschung mit betrieben. Und dann trotzdem die Belohnung eingeheimst. Wo ich dachte, ich überlege übrigens jetzt immer noch, ob ich, weil die sind ja, ich mach die natürlich habe ich die auch noch als Shuttle-Service, habe ich die von ihrem scheiß Raumschiff, weil das kann ja nicht landen, habe ich die auch noch bis zum Planeten hier geflogen, ne? So, und immer noch undankbares Pack. Ich überlege jetzt die ganze Zeit, ob ich nicht noch zu dem Raumschiff doch nochmal hinfliege und das ausräume. Einfach nur aus purem, ihr Wichser.
Leck mich doch am Arsch weg! Der Moment ist überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue!
Was? Also ich würde ja sagen, mach.
Ja, ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob da noch Leute drin sind und wie das dann irgendwie, ob ich dann nachher dann irgendwo nachher gesucht werde in dem Sternensystem oder so. Das, ja. Also es ist wahnsinnig groß, wahnsinnig viel. Aber es ist auch ein bisschen Quatsch bei und halt viel, also ich glaube gerade dieser unique Selling Point von wir haben 1000 Planeten und du kannst die alle erforschen. Ja, ich glaube, das ist ziemliches Blendwerk. Ich glaube nicht, dass da wirklich viel bei rumkommt. Nochmal, ich bin erst ganz am Anfang sozusagen von dieser, ich habe noch nicht mal irgendwie einen größeren Antrieb gekauft, um weitere Sprünge zu machen im Weltall. Vielleicht kommt noch was, aber ich glaube es nicht. Das letzte Mal, als ich No Man's Sky gespielt habe, da waren halt schon Planeten, die sahen halt schon echt geil aus. Ne? Da waren auch in sattesten Farben und mit irgendwie witzigen, weiß nicht, Konstellationen auf dem Planeten. Ich glaube nicht, dass das ein Starfield bieten wird. Ich weiß auch nicht, also ich meine, es sieht auch schick aus, aber Next Gen, weiß ich nicht. Digga, weiß ich nicht, Digga. Also da müssen wir noch gucken. Nochmal, es macht mir wirklich Spaß, ne? Und ich möchte auch wissen, wie dieser Basenbau funktioniert. Und ich glaube, ich möchte das machen, um dann reich zu werden, weil ich dann irgendwie den ganzen Scheiß verkaufe oder so. Weil auch da wieder, man nimmt eigentlich die Ressourcen, um halt typisch auch für Bethesda, um halt Crafting zu betreiben, ne? Um seine Waffen zu verbessern. Aber auch das System ist wieder irgendwie unnötig kompliziert. Du hast dann 35 verschiedene Werkbänke, an die du, erstmal musst du sehr erforschen. Dann, wenn du sie frei erforscht hast, dann kannst du diese Mods machen und so. Aber dann rauszubekommen, welche Ressourcen ich brauche, beziehungsweise wo ich diese Ressourcen finde, ist irgendwie umständlich. Und ich habe da schon ganz oft gedacht, dass ich dachte, okay, diese Ressource habe ich noch gar nicht, ich kann das nicht erforschen, klick aus Versehen drauf, ich kann das wohl erforschen, warum? Oder das sagt mir, du brauchst 2 Ressourcen davon und ich habe nur die Hälfte, kann ich trotzdem erforschen. Also ich habe ganz oft das Gefühl, ich habe irgendwie noch nicht verstanden, wie das hier funktioniert. Und das ist schon so ein Spiel, wo, also ich meine, ne, wie du hast bei Vatividia, guckst du nach, wie ist die Lore von Sekiro? Ich gucke bei Vatividia nach, was brauche ich hier, um irgendwie in das und das Gebiet vorzudringen? Bei Starfield habe ich oft das Gefühl, ich gucke mir Internetvideos an, weil ich nicht verstehe, wie die Mechanik funktionieren soll. Weil ich dann nicht weiß, was erwartet ihr denn jetzt von mir, wie das funktioniert? Weil es ist nicht, das Spiel ist halt nicht so auf Mystery gebaut wie Souls Games, wo du halt wirklich so, habe ich verstanden, was ich hier mache? Sondern einfach nur so, ist das Spiel so aufgebaut, dass ich hier einfach mal klarkomme oder brauche ich tatsächlich das wäre, glaube ich, ein Spiel, wo du wie vor 20 Jahren oder so, wirklich so ein dickes Booklet in der Packung dabei gebraucht hättest, das dir viele Sachen erklärt. Es ist zwar schön.
Früher war nicht alles schlechter.
Nee. aber nee, also ich gucke tatsächlich oft Videos mittlerweile, weil ich nicht verstanden habe, wie was funktioniert. Auch das Raumschiff bauen, das Zusammenbasteln. Ey, allein schon die Kamerasteuerung innerhalb des Menüs. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie dem Spiel mal gesagt hat, bitte verarsch mich richtig, richtig hart. Vielleicht habe ich das irgendwo diesen Button gedrückt. Aber es ist wirklich, okay, ich will die Kamera nach oben schwenken, um zu gucken, was oben drauf ist. Ah, okay, jetzt ist die Kamera unter dem Raumschiff. Ich will gucken, wie das auf der linken Seite jetzt bin ich auf der rechten Seite. Das ist die ganze Zeit so, dass ich denke, Sag mal, haben die das extra so gemacht, damit das noch länger dauert? Und dann auch der.
Das klingt aber nach der invertierten Steuerung.
Ja, aber das ist auch so anti-intuitiv, wie das da gemacht ist. Und vor allem, warum? Das ist ja kein. Ich bin hier, also ja, das klingt halt wie so ein Flugzeugspiel dann in dem Sinne. Aber es macht für mich in diesem Menü überhaupt keinen Sinn. Also wenn ich
das, lieber Kai, solltest du aber umstellen können. Ja, es gibt viele Leute, die kommen mit dem einen besser klar, ja. Und viele, die kommen mit dem anderen besser klar. Dementsprechend gibt es da meistens die Option,
das umzustellen. Ja, ich werde das auch noch suchen. Aber nochmal, ich habe ja gar nicht so viel Zeit in diesem Editor verbracht, weil ich echt, das ist halt echt so ein Pain in the Ass-Ding, wo, wenn der mir einfach nur sagen würde, ja, es gibt dann die verschiedensten Teile. Du hast Schilde, Raketen, Antrieb, Wohnmodule, Startrampen, Andockstationen. Du kannst das alles verbessern. Aber das ist so wie so ein, du musst halt dann mit dem Cursor wirklich, gehst du auf das Raumschiff, ziehst die einzelnen Teile raus, stellst die irgendwo sozusagen im luftleeren Raum ab. Dann drückst du in den luftleeren Raum mit einer Taste, kannst dir dann einen neuen Teil aussuchen, der erscheint dann da und den musst du dann da ranziehen. Aber den kannst du halt nur an bestimmte Punkte an diesem Raumschiff festmachen. Mhm. Und es wäre so viel einfacher, wenn du einfach nur aussuchen könntest, bauen wir mal ein Raumschiff, ich habe gerade das Geld, um, sagen wir mal, den Graf-Antrieb 3 Stufen hochzupimpen, mach das mal. Nein, ich muss den dann erstmal ausbauen, dann muss ich den neuen nehmen und dann muss ich die richtige Stelle finden. Und dann sagt er mir unter Umständen, ja, aber da passt jetzt dein Schildgenerator nicht mehr ran. Und dann kannst du auch alles zusammenbauen und dann kannst du nachher auf so einen Testknopf drücken und dann sagt er dir, ja, alles cool, aber der Teil ist nicht mit dem Teil verbunden, du bist zu schwer, du bräuchtest also einen neuen Antrieb und das funktioniert sowieso nicht. Und dann stehst du und denkst so, warum denn nicht genau? Achso, okay, dann brauche ich eine stärkere Dingens, einen stärkeren Antrieb oder eine stärkere Energiezelle oder so. Und dann versuchst du die da reinzubauen, dann sagt er dir, ja, aber jetzt, wo die Energiezelle da ist, die hat halt nicht die richtigen, also da kannst du jetzt deine Raketendingens nicht mehr dran setzen. Und dann, also das ist ein Rumprobiererei-Gedöns da, also das ist wirklich, also als ob die wirklich sich denken, nee, also es soll auch nicht zu einfach werden. Das Gunplay ist schon so einigermaßen einfach, das kann jetzt nicht sein, dass wir und so weiter und so fort, ne? Und du hast 37.000 Waffen immer mit dabei, also es ist wirklich sehr Skyrim-ig, es erinnert mich sehr, sehr an die anderen Spiele. Ich finde es wesentlich besser als zum Beispiel, was war das letzte, was wir mal irgendwie für 2 Abende zusammengezockt haben? Da warst du, glaube ich, nicht mit dabei, ne? Da haben wir mal Fallout 74, nee, das war ein anderes Lied. Aber das haben wir jetzt gespielt und da gefällt mir das Spiel jetzt schon wirklich wesentlich besser, ne? Und im Weltall rumfliegen ist auch geil. Aber da ist auch wieder No Man's Sky zum Beispiel, macht es natürlich schöner. Bei No Man's Sky kannst du ja wirklich rumfliegen, wie du willst, von Planet zu Planet. Du kannst ja durch das Weltall tuckern und so. Hier nicht. Im Endeffekt, das habe ich jetzt schon gemerkt und das führt manchmal zu einem total guten Flow und manchmal denke ich so, boah, jetzt will ich nicht mehr. Im Endeffekt sagst du nur noch, okay, ich habe die Mission, hallo Schnellreisemenü, ich möchte jetzt auf den Planeten irgendwo hin, bring mich dahin. Dann drückst du da drauf und dann hast du einen kurzen Ladebildschirm und dann bist du da. Also interplanetare Reisen machst du gar nicht. Du reist nur mit Schnellreisesystem von System zu System und du wirst immer kurz vom Planeten kurz immer rausgelassen, weil du wirst dann erstmal gescannt von dem System, ob du Schmuggelware dabei hast. Und dann kannst du auf dem Planeten landen oder irgendwie die Raumstation andocken, an die du ran willst oder sowas. Aber ich hatte dann auch schon einen Abend, wo ich dachte, okay, ich mache jetzt so eine Questreihe ich gehe jetzt einfach mal eine Questreihe entlang. Und da hast du dann wirklich, wenn du dann begriffen hast, wie es geht, ist wirklich einfach nur noch, okay, das ist die Mission, Schnellreise, 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 Schnellreise. Also dieses Explorative, wie man sich das, oder wie ich mir das auch vorgestellt und gewünscht hatte, ist da ehrlich gesagt so nicht drin. Es ist wirklich mehr so ein offenes Buffet an Sachen, so, ey, wir haben dir 40.000 Quests hier reingeschrieben, die kannst du machen, wie du willst, in der Reihenfolge, wie du willst, einigermaßen. Und du kannst natürlich auch, wenn du willst, auf dem Planeten rumrennen, dann geben wir dir so Kruppzeugaufgaben. Und wenn du halt einfach nur ein bisschen ballern willst, willst du ein bisschen ballern. Und das kann halt wirklich cool sein. Wie gesagt, als ich wirklich gesagt habe, ich mache jetzt diese Questreihe, war das cool, weil du musst halt nicht irgendwie Ewigkeit, sondern du kannst wirklich dieser Story folgen. Und du fliegst von einem Planeten zum anderen Planeten einfach nur durch Knopfdruck und so und machst dann eine Quest, bis du dann irgendwie entweder damit fertig bist oder keine Lust mehr hast. Ja, und dann machst du einfach das nächste. Und dafür ist das cool, weil du kannst dir wirklich einfach alles in diesem Universum aussuchen. Und nie sagt dir einer, ja, aber einen Moment mal, also das hat aber Konsequenzen hier, was du vorhin gemacht hast, jetzt geht das nicht. Dann sagt das Spiel einfach, ja, haben wir nicht mitbekommen. Dann gibt es auch so ein klassisches Überredensystem, weil ab und zu kannst du Sachen halt lösen, indem du Leute überredest. Da habe ich noch nicht rausgefunden, wie das ob ich das in irgendeiner Weise beeinflussen kann. Das hast du so eine Art Minigame. Du kannst halt immer den Leuten was sagen. Das hat dann so Wahrscheinlichkeiten, so von so ein Punktesystem. 1, 2, 3, 4, 5 Punkte gibt es. Ne? Wenn ich so einen Fünfer raushaue, müsste die Wahrscheinlichkeit eigentlich wesentlich höher sein, dass ich den versemmel. Andererseits, wenn ich den halt lande, ne, dann bin ich halt schon meinem Ziel sehr, sehr nahe. Aber ganz ehrlich, es ist egal, was ich bisher ausgewählt habe. Ich habe noch nie festgestellt, dass das, also ich habe noch kein System verstanden, wo ich sage, okay, ich spiele jetzt einfach immer sicher, immer die Ein-Punkt-Quest damit. Da liege ich genauso oft falsch wie bei den Hochliegenden. Vielleicht kann man sich das Skillsystem dann irgendwie so, irgendwann, dass man sich das so skillt, dass man darin besser wird. Vielleicht ist es das, weil das ist nicht einer meiner Trades, die ich bisher habe. Und da ist auch, das ist zum Beispiel anders als bei Skyrim. Also grundsätzlich ist das so, dass du, ne, bei Skyrim und so und solchen Spielen war das ja so, dass das, was du viel machst, darin wirst du besser. Deswegen haben dann Leute, ja, weiß ich auch nicht, 7000 Armbänder nacheinander geschmiedet, weil sie dann ihren Schmiedeskill hochbekommen haben. Oder sind, ja, was weiß
Dolche
ich, einfach,
tatsächlich.
Ja, Dolche. Oder sind einfach 5000 Mal um den Block gerannt, weil sie dann besser in der Kondition waren. Hier ist das so, ich verdiene durchs Leveln Skillpunkte und dann schalte ich einen Skillpunkt frei und dann muss ich sowas machen. Da muss ich irgendwie 10 Mal so weit rennen, bis mir komplett die Booster ausgegangen ist mit 70% Inventar voll. Oder ich muss 10, 20 Piraten mit einem Gewehr erschossen haben. Ja, und dann kannst du aber innerhalb dieses Skills kannst du bestimmt 5 Punkte höher setzen. Was ich natürlich dazu sagen muss, ist, das ist anders als bei anderen. Der Skillbaum ist so hoch, das wird das allererste Spiel sein, wo ich nicht nachher denke so, ey, weißt du was, ich brauche nichts mehr. Ich habe, was soll ich denn jetzt noch machen? Soll ich meine Fotografierskills hochsetzen? Ich habe alles, was ich brauche. Das ist tatsächlich, also ich fieber tatsächlich jedem Punkt entgegen. Weil es ist wirklich so, dass du für jeden Punkt, den ich kriege, sofort 20 Möglichkeiten habe, wo ich sage, ich hätte gerne alle 20 Punkte jetzt sofort. Ich könnte auch alle 20 Punkte jetzt gebrauchen. Oder von den Sachen, die ich habe, würde ich gerne nochmal einen aufleveln wollen. Das ist wirklich
anders. Das wäre tatsächlich auch mal ganz schön, wenn so eine Videospielschmiede daherkommen würde und würde den Fotografie-Skill machen. Und auf Level 0 wäre quasi alles verschwommen. Ja, also wenn du irgendwie Screenshots von dem Spiel machen willst, dann sagen die quasi durch die Blume, sagen die, fick dich, ja, und wenn du dann aber irgendwann den Skilltree der Kamera auf Level 10 hast, dann sind die gestorben scharf. Dann kannst du auch in 4K fotografieren.
Digga, Moment, ich überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue?
Was? Apropos 4K und so, ich habe gehört, dass jetzt nach, wie lange ist das jetzt raus, 3 Wochen oder sowas, es sind jetzt schon Mods für das Spiel verfügbar, die wohl so Quality-of-Life-Sachen da reingepatcht haben. Warum machen Bethesda, also wenn das Leute, die nicht für Bethesda arbeiten, innerhalb von 3 Wochen auf die Kette kriegen, dürfte ich das nicht eigentlich von Bethesda erwarten, dass die sowas machen?
Weil ja, ich also das ist halt nicht ganz fair.
Ich weiß nicht. Also, ne, was ich ja sagte, ich habe ja viel, was ich gemeckert habe, war so Quality of Life Sachen, wo ich denke, warum ist das so kompliziert? Und wenn jetzt schon Leute sowas modden können.
Ja, das entscheidet ja aber auch oftmals nicht der kleine Mann, ja, der kleine Mann ist ja der die Mod macht. Ne? Und der sagt, ey, ich bin Zocker, so, ich will das lieber so haben. Ne? Und dann macht er die Mod da rein, der kennt sich ein bisschen aus, zickzack. Ja, dauert ihn vermutlich auch ein bisschen an Zeit.
Ja, ich rede jetzt aber nicht über superspezifische Sachen, ne?
Also ich rede schon über Sachen. Ja, die Sache ist halt, dann sagt halt der große, die großen Leute bei Bethesda sagen, nein, das kommt hier nicht rein. Nur weil das hier irgendein Fan gewünscht hat, du machst das dann nicht rein, fertig. So läuft das.
Ja, wäre schön, wenn es anders wäre. Wäre schön. Was ich bisher lustig finde, ist immer, wenn ich so Schnellreisesysteme also auf Planeten benutze, sprich so U-Bahn oder sowas, meine Begleiter schaffen das halt nie in der gleichen Zeit dahin zu kommen wie ich. Das heißt, ich kann halt immer zusehen, wenn sich die Tür öffnet und ich dann in so einen anderen Stadtteil fahre, wie mein Begleiter davor steht und nicht mitkommt. Komischerweise ist er trotzdem vor mir da. Ich weiß noch nicht, wie die das gemacht haben. Aber die müssen sehr schnell in dieser Welt unterwegs sein.
Die haben einen Sprinten-Skill schon auf Level 1000. Ja. Okay, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende. Gibt es noch ein abschließendes Fazit oder irgendeinen bestimmten Teil, der dir noch am Herzen liegt, wo du sagen willst, das möchte ich noch?
Es macht sehr, sehr viel Spaß, komischerweise. Bis jetzt macht es, ich glaube, das ist so ein Spiel, da kannst du bestimmt 100 Stunden oder mehr rein versenken, wette ich für. Ich bin aber noch gar nicht sicher, ob diesen Enthusiasmus, den ich jetzt habe, ob der sich hält. Also wir sprechen, wie gesagt, ich habe, glaube ich, 20 bis 30 Stunden da drin. Ich würde bei 50 Stunden gerne nochmal eine Wasser-Zwischenstand-Meldung machen, weil ich bin sehr gespannt, wenn man das alles begriffen hat, wie es funktioniert, ob es dann gut genug ist. Und ich habe gehört, dass tatsächlich, und ich weiß nicht, was es ist, ich versuche mich auch nicht spoilern zu lassen, aber ähnlich wie bei dir würde eventuell hier tatsächlich ein zweiter Durchlauf New Game Plus Sinn machen, weil es muss wohl irgendeinen Kniff geben, der einen zweiten Durchlauf tatsächlich sehr anders macht. Und ich habe mir schon sagen lassen, dass es Leute gibt, die nur die Main Story machen, um schnell das Spiel durchzuhaben, um dann im zweiten Durchlauf das ganze Spiel dann zu sehen. Weil das irgendeinen Kniff mit sich bringen muss, der das tatsächlich wohl tatsächlich sehr lohnenswert macht, einen zweiten Durchlauf zu machen. Ich hoffe, ich
das
werde
klingt
nicht
natürlich wie, entgegen dem Rest des Spiels, sehr interessant. ja, ich freue mich drauf, wenn du da in Zukunft berichtest. Das klingt gut. Also ob es dann wirklich zu einem zweiten Durchlauf kommt. Und vielleicht switchst du ja auch noch rum und machst nur schnell die Main Story, um dann den Twist.
Ja, wir haben ja beide schon gesagt, wir sind im Allgemeinen beide nicht die Zweimalspieler, ne? Und ich weiß nicht, ob ich das wirklich. Also das Ding ist, so, ich könnte mich natürlich jetzt spoilern lassen und dann kann ich diese Entscheidung gescheit treffen. Aber will ich ja eigentlich gar nicht, weil dann wird mir das ja die Story auch vorwegnehmen. Weil es muss ja irgendwie mit der Story soweit ich das weiß, ist das mit der Story eingebunden, warum dann der zweite Durchlauf so anders ist. Ich glaube, ich habe schon so eine Vorstellung, welche Fraktion damit zu tun hat und so. Aber ich versuche halt Spoilern da gerade aus dem Weg zu rennen. Aber ja, ich werde uns hier weiter auf dem Laufenden halten. Aber soweit ich weiß, ist gut gestartet, das Spiel. Also hat sehr, sehr viele Spieler. Aber es ist auch das erste Spiel, was Microsoft jetzt im Game Pass mit drin hat. Ne? Dafür haben sie ja im Endeffekt Bethesda ja aufgekauft, damit sie solche Spiele exklusiv haben. Und scheint viele Spieler zu haben, also scheint zu funktionieren bis jetzt. Gucken wir mal.
Okay, ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich interessiert, was du dann erzählst, allerdings erst, wenn du den ersten Run durch hast. Ja. Und was dann der große Twist war, ich freue mich auf ein Spoiler-Review. Ganz am Rande muss ich persönlich sagen, ich liebäugle ja gerade doch mit Mortal Kombat 1. Nachdem ich mir den Story-Modus komplett als
ist das der, wo so du Van Damme spielen kannst?
Tatsächlich, ja, du kannst Jean-Claude Van Damme spielen, ja. Ich habe mir den Story-Mode einfach bei YouTube angeguckt. Und es ist krass, wie gut die Grafik da teilweise ist. Also da ist ein Schauspieler bei, nicht nur einer, aber einer im Besonderen, wo ich dachte so, mein Gott, das sieht aus, als gucke ich gerade eine Serie. Also wirklich 1:1. Das war wirklich extrem. Naja, wie dem auch sei, liebe Leute da draußen, ihr könnt jetzt für euch entscheiden, kaufe ich jetzt Sekiro?
My name is Kyobu Masataka Oniwa! As I breathe! You will not pass the castle gate!
Geh den Weg des Mandarine oder hole ich mir Starfield und breche auf in die kanastischen Sterne. Das sei natürlich euch überlassen. Wie immer, Leute, wir bitten euch, wenn euch die Folge gefallen hat, ja, gerade da wir jetzt auch gesehen haben, dass in der letzten Zeit die Zuhörerschaft bedeutend gestiegen ist, würden wir euch natürlich dann wieder wie immer bitten, ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung da bei Spotify, Deezer, bei Apple, whatever, ja, die höchstmögliche Wertung, wie sich das natürlich gehört, damit noch mehr Leute diesen erstklassigen Podcast auf die Ohren bekommen. Und in diesem Sinne kommen wir zum Ende. Ich verabschiede mich ins Sengoku Japan, ja, in wunderschöne Szenerien. Und Sie, Herr Kanasta?
Ich fliege ins Weltall, wobei, naja, ich muss mich jetzt um Hunde kümmern.
Ach du Heiliger. Gut, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Adios. Ahoi.
Ciao, ciao.
Hesitation is defeat. I told you that, didn't I?